Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Das ist ein Zitat, was man im Wissensmanagement oft hört. Und das wollen wir heute im Management 2.0 Podcast mal behandeln. Deswegen gehen wir heute auch mal anders vor als normalerweise. Zum einen gibt es einen Videomitschnitt davon. Zum anderen haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich den Carsten Ehms von Siemens. Und werden mit ihm mal so über seine Erfahrungen im Thema sprechen und vor allen Dingen auch die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Grüß dich, Carsten.
Hallo Simon.
Schön, dass du den Weg hierher nach Nürnberg gefunden hast.
Danke für die Einladung.
Du bist ja jetzt mittlerweile deutlich länger, glaube ich, als 10 Jahre im Wissensmanagement unterwegs.
Ja, und 15 Jahre ungefähr.
15 Jahre. Und ich denke, da werden wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, über die wichtigsten Stationen. Aber ich glaube, um so ein bisschen zu verstehen, wie deine Sicht auf Wissensmanagement ist, ist sicher auch nicht verkehrt, einfach erstmal zu beginnen mit deinem Hintergrund.
Das steht vielleicht unter dem Motto, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ganz unmodern habe ich sehr, sehr lang studiert und unterschiedliche Sachen. Ich habe begonnen, hier in Erlangen-Nürnberg an der Uni Elektrotechnik zu studieren, habe bis zum Vordiplom, einschließlich Vordiplom Elektrotechnik studiert, dann mein Interesse für die Psychologie entdeckt oder wiederentdeckt und habe dann das ungewöhnlichen Schritt gewagt, eben von der Elektrotechnik in die Psychologie zu wechseln. Habe mich da dann sehr intensiv mit dem Thema Lernen beschäftigt, Lernen und Wissen, also erstmal so aus der Perspektive Pädagogik, pädagogische Psychologie, wie lernen Menschen. Bin dann zu dem Thema gekommen, ja, wie sieht das denn dann mit Wissen in Organisationen aus? Lernen und Wissen in Organisationen war damals so das Hype-Thema. Das hat mich natürlich fasziniert, was sich da eben verändert, wenn man den Begriff des Lernens auf Organisationen anwendet und nicht auf Personen. Hatte dann Betriebswirtschaft als Nebenfach. Ich habe Computer programmiert seit der C64-Zeit, seitdem ich 14 Jahre bin ungefähr. Das hat mich immer begleitet.
Sowohl ein Zitat, was du oft bringst, der programmierende Psychologe.
Genau, also wenn ich nicht so lange reden darf über mich, sondern die Frage ist, sich in 2, 3 Worten zu beschreiben, sage ich, bin eben programmierender Psychologe, zum Teil Medienwissenschaftler, Organisationswissenschaftler. Ich bin da wohl sehr breit irgendwie ausgebildet, hat auch seine Zeit gedauert. Und ich wollte dann, ja, so ums Jahr 2000 gerne Wissensmanagement professionell machen, Vollzeit. Und das hat mich letztlich dann zur Firma Siemens geführt. Und ich habe während des Studiums sehr viel im Bereich Usability, Gebrauchstauglichkeit gearbeitet. Eben auch so ein Arbeitsfeld für Psychologen in der Industrie. Aber ich fand das Thema eben irgendwie heißer oder spannender, noch die Frage, also das noch zu verbinden mit der BWL, mit der Organisationslehre. Also wie kann man eben es schaffen, dass Gruppen, Organisationen lernen, dynamisch sind und das war halt der Themenbereich, der mich fasziniert hat.
Das war ja auch die spannende Brücke zwischen der Technik und mit Elektrotechnik auf der einen Seite und der menschlichen Dimension. Hat man eigentlich schon fast alle Zutaten oder alle Blickwinkel, die man im Wissensmanagement dann auch braucht?
Ja, das ist mir, glaube ich, immer geblieben, irgendwie der Spagat oder diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Technik und wie eben auch Technik unser Verhalten beeinflusst, steuert, würde mir jetzt zu weit gehen, aber wie eben Technik das, was wir an Möglichkeiten haben, erweitert, aber auch bahnt. Also ob ich bei Facebook zum Beispiel, wenn ich mich mit jemandem dort befreunden möchte, ob ich da noch einen Grund angeben muss oder ob derjenige mitbekommt, wenn ich ihn entfreunde, defriende und so. Das sind eigentlich alles Sachen, die unser Verhalten beeinflussen. Und da fasziniert mich immer der Doug Rushkoff mit der Idee Program or be programmed. Das ist mit der Idee, dass eigentlich heute auch menschliche Interaktion zumindest zu einem Teil in Anführungszeichen programmiert ist. Also die Technik hat schon Einfluss drauf, wie wir als Menschen auch interagieren.
Und 2000 bist du dann zu Siemens gekommen, direkt in einen Wissensmanagement-Kontext rein?
Genau, das war das Ziel, das war der Wunsch. Ich hatte vorher bei einer kleinen Beratungsfirma im Bereich Personalentwicklung, Training gearbeitet und ja, wollte eben gerne Vollzeit Wissensmanagement mitgestalten und auch im Jahr 2000, sicherlich so eine Hochzeit des Wissensmanagements, gab es da auch nicht so viele Firmen, bei denen das in Vollzeit möglich gewesen wäre. Und ja, ich habe da die Chance bekommen, bei Siemens zunächst als Berater zu arbeiten und dann in der damaligen Abteilung für Wissensmanagement und Business Transformation hieß es damals, heute würde man es vielleicht digitale Transformation nennen. Mhm. Damals war eben das E-Business-Thema im Mittelpunkt. die Chance bekommen, dort einzusteigen. Das erste Projekt war ein Assessment zu machen, wie gut denn es um das Wissensmanagement einer Organisation steht, weil man dabei Organisation jetzt nicht immer gleich an ganz Siemens denken muss, sondern das kann ja durchaus eben auch Teile umfassen, die dann so die Größe von großen Mittelständler haben. Und das erste Projekt, was ich mit dem Kollegen Manfred Langen entwickelt habe, war eben ein Wissensmanagement Assessment, KMMN, also ein K3M, das gibt's immer noch, wird hin und wieder auch nochmal verwendet.
Okay, ich habe in der Einleitung schon gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Siemens gilt ja, sagen wir mal, zumindest mal im deutschen Sprachraum, aber auch über so diese APQC-Preise zum Beispiel international, durchaus als ein Vorbild im Bereich des Wissensmanagements. Und ich denke, das ist spannend, jetzt mal so im Überblick zu gucken, was denn da alles passiert ist. 2000 ist ja schon jetzt fast 15 Jahre her. Wenn ich mich rückerinnere, damals hast du angesprochen, Jahrtausendwende, das war ja gerade auch dieser Dotcom-Blase oder Welle, wo sehr viel mit Technologie gemacht worden ist. Ich erinnere mich an das ShareNet zum Beispiel, ICN-ShareNet damals. Wie ging das denn da so los? Was sind so die Wurzeln gewesen? War es bei Siemens eine bewusste Entscheidung, in dieses Thema zu gehen? Ging es erstmal so bottom-up, wie man so schön sagt, los? Wie waren da die Anfänge, wie du sie wahrgenommen hast?
Ganz zu Anfang war ich noch nicht dabei. Die Anfänge des Wissensmanagements bei Siemens müssten zurückgehen so in die Jahre 1995, 96. Es gab dann in dem Bereich der Zentralabteilung Technik, heute Corporate Technology, so die ersten Wurzeln, wo man sich mit Wissensaustausch und durchaus auch der technischen Unterstützung von Wissensaustausch beschäftigt hat. Und ab 1999 ungefähr gab es dann eine zentrale Stelle für Wissensmanagement, die, wenn ich das richtig erinnere, durchaus an verschiedenen Stellen der Organisation mal einsortiert war. Das sogenannte CKM, Corporate Knowledge Management, eine Zentralstelle, die so als Drehscheibe, Informationsdrehscheibe, Vernetzungsmöglichkeit auch damals gewirkt hat. Da wurden Projekte angestoßen, Communities zu unterstützen, Wissensstrategien zu machen. Also da hatte das Thema dann schon eine gewisse Breite, oder wir haben damals erkannt eben, dass das Thema nicht nur auf die technische Unterstützung abzielt.
Und war es in der Technik verankert?
Also diese Zentralstelle, die war, du hast es eben angesprochen, das Thema E-Business, die war zeitweise beim Center of E-Excellence, hieß es damals, also in der E-Business-Initiative der Siemens AG verankert. Es gab aber in der Zentralabteilung Technik, in der Corporate Technology eben auch immer Leute, die research-nahe Lösungen entwickelt haben, Konzepte entwickelt haben. Und ja, insofern, da ist das Thema auch heute noch in der Corporate Technology, aber diese Zentralstelle, die hatte durchaus verschiedene Orte. Mhm. War dann auch einmal in der IT aufgehängt. Der Sponsor, das war, denke ich, relativ wichtig für das Thema. Der Sponsor in der Anfangszeit kam aus der HR, war meiner Erinnerung nach der Vorstand für HR, der Herr Pripila. Also es hat sich da schon die sicherlich sinnvolle Vielfalt und Facetten haben sich da wieder gespiegelt. Und? Aber zur Technik vielleicht noch ein Satz. Also wenn ich da zurückdenke an die Zeiten 2000 bis 2005, kann man sich kaum mehr vorstellen, aber es war durchaus ein Problem, eine halbwegs gut bedienbare, robuste Technik zur Verfügung zu stellen, um Communities zu unterstützen. Das war halt nicht so wie heute, wo das im Grunde schon Standard ist, auch in der Cloud, im Internet, für kleinstes Geld oder gar umsonst zu benutzen ist, sondern wir haben uns damals sehr wohl mit Fragen rumgeschlagen, wer darf denn alles in die Community rein, wie viele Lizenzen brauchen wir, haben wir die überhaupt? Alles Fragen, mit denen man sich eigentlich gar nicht so richtig beschäftigen möchte, wenn man sich eigentlich darauf konzentrieren will, Wissensaustausch zu fördern.
Du sagst, die Wurzeln liegen schon Mitte der 90er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist ja auch schon eure Community Wissensmanagement, die COPKM, gestartet, die, glaube ich, auch bis heute noch Bestand hat, deren Moderator du auch heute bist.
Ich darf die seit 2005 moderieren, die Community. Und das ist eben das, wenn man so will, das Gremium, was Wissensmanagement über die Jahre immer begleitet hat. Und daraus ist meines Wissens auch diese Zentralstelle damals eben entstanden. Die Community hat aber immer mehr umfasst als die 5 bis 10 Personen, die da zeitweise in der Zentralstelle waren. Weil die Siemens AG ist natürlich groß, es gibt verschiedene Geschäfte, es gibt Umorganisationen, und da ist gerade eine Community absolut hilfreich, die dann so die Vernetzung darstellt in die Geschäfte. zu den Leuten, die wirklich vor Ort ihre Herausforderungen dem Wissensaustausch lösen wollen und müssen.
Weil ja wahrscheinlich auch in den einzelnen Ländern oder Business Units durchaus die Anforderungen auch sehr unterschiedlich sind.
Also das mit Sicherheit, und vor allem kann eine Zentralstelle eben was anstoßen, kann was bereitstellen, kann vernetzen und sagen, die Business Unit macht an der Stelle was gut, die andere an der anderen, kann da eben auch Verbindungen herstellen, aber Wissen lässt sich nicht aus einer Zentralstelle managen.
Du hast auch gesagt, Zentralstelle, das glaube ich vorhin das Wort war verwendet, also 2000 ging es los und ab irgendwann gab es sie dann auch nicht mehr.
Ab 2004 gab es sie dann nicht mehr und seitdem ist eben die Wissensmanagement Community das verbindende Element, ich würde mal sagen, der Wissensmanagement-Aktivitäten in den Geschäftsbereichen.
Würdest du aus der Erfahrung heraus sagen, dass das auch mal für andere Organisationen eine sinnvolle Verankerung ist, zu sagen, man versucht das gar nicht, das Thema Wissensmanagement nicht in einer Abteilung zu bündeln, sondern eher in einem interdisziplinären Netzwerk von verschiedenen Akteuren?
Das ist sehr modern und wir haben es damals, als wir uns überlegt haben, wie man Wissensmanagement eben bewerten kann und die Aktivitäten, war das sozusagen so die höchste Stufe, die höchste Reifestufe. Und ich denke, es gibt Unternehmen, die das so leben, also wo es eben keine expliziten Stellen gibt oder schon gar keine Zentralstelle. Ich würde schon sagen, dass in Großunternehmen so eine Zentralstelle schon hilft, weil die einfach Dinge anschieben kann. Man darf halt nur nicht glauben von außen, dass sozusagen eine Zentrale oder eine Gruppe von Professionals, von Beratern, dann das Wissensmanagement einer großen Organisation oder auch eines großen Mittelständlers dann eben wirklich machen, sondern die können immer nur hoffentlich professionell unterstützen, anschieben, aber die machen nicht den Wissensaustausch. Also es hilft mit Sicherheit, die Vision ist vielleicht oder ist mit Sicherheit die, dass Wissensmanagement-Aktivitäten so verwoben sind mit dem alltäglichen Tun, dass man vielleicht auch so eine Zentralstelle nicht mehr braucht.
Vielleicht ist halt das Ideal auch so die Kombination aus beiden, ne? Dass man sagt, nee, man hat eine zentrale Stelle, einen Beauftragten, eine Abteilung und die betreiben aber gleichzeitig auch noch zusätzlich eine Community, dass man so das Beste aus beiden Welten bekommt.
Also die Community sollte man ja sowieso zu Fachthemen auch haben, also dass man überhaupt mal diese Methode auch lernt und durchführt. Und ja, also das braucht es auf alle Fälle. Es ist eben hilfreich, wenn man auf Professionals zurückgreifen kann, die es im Sinne vielleicht auch einer schnellen Eingreiftruppe mal unterstützen können, wenn es in einem Projekt klemmt. Aber getragen werden muss das durchaus auch auf einer breiteren Basis.
Communities kommen wir gleich noch in Tiefe dazu. Du hast gerade erwähnt, Reife gerade, K-Triple-M als Methodik mal gemacht, mit so einem Radar-Chart auch, wo man so Reifegrad der Organisation, glaube ich, messen kann. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie funktioniert das?
Also es ist ein Enabler-Modell. Wir haben so 8 Gestaltungsfelder gesagt, die sind wichtig für Wissensmanagement. Ich denke, das gilt heute noch genauso. Man kann es vielleicht sogar auf Teile des Themas Enterprise 2.0 anwenden. Das sind eben so Gestaltungsbereiche wie Verankerung von Wissensmanagement in der Strategie auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber eben auch im Linienmanagement, Support durch die Führung. Es gibt Bereiche Prozesse, Technik, die Organisation von Wissen, also wie kann ich Wissen strukturieren, Kompetenzen der Menschen, Kultur. Ich weiß gar nicht, ob ich die 8 jetzt schon habe. So, aber das ist dann mal so die erste Ebene und da wird es dann weiter verzweigt in sowas um die 60 Teilthemen. Das ist dann schon relativ differenziert, wenn man da reinschaut. Das ist dann der eine Aspekt dieses Modells und der andere Aspekt ist eben damals aus der Softwareentwicklung, aus dem Bereich CMM übernommen, Capability Maturity Model, dass es eben Reifestufen gibt. Da haben wir uns daran orientiert. Gibt also eben die Reifestufen 1 bis 5. Ich habe schon erwähnt, 5 ist dann diese Stufe, wo man eigentlich von Selbstorganisation reden würde. Und wenn ich dann selbstorganisiert Wissensmanagement betreibe, brauche ich dann eben vielleicht auch wenig Aufbauorganisation, wenig Zentralstelle. Was wir damals gelernt haben, ist, dass sozusagen die Idee, die in der Softwareentwicklung eher ist, dass ich bestimmte Aktivitäten mache und die mache ich auf Stufe 2 und 3 und auf Stufe 4 nicht mehr, dass die im Wissensmanagement nicht so richtig gegriffen hat, sondern dass es da viele Themen gibt, die sich zwar verändern, also wenn eine Organisation Wissensmanagement sehr gut macht, macht sie es irgendwie anders als eine Organisation auf Stufe 2 Aber diese Themen sozusagen, die gehen nicht weg, die ziehen sich durch. Man könnte auch sagen, mit Wissensmanagement ist man irgendwie nie fertig.
Also gibt es eigentlich diesen Spruch, den man kennt, Wissensmanagement ist eingeführt, das gibt es so als Phänomen gar nicht. Man behandelt irgendein Thema, ist damit sozusagen fertig oder durch, aber letztendlich kommt man nur auf eine neue Reifestufe und dort stellen sich dann neue Herausforderungen.
Ja, also man kann es besser machen, man kann es schlechter machen. Hoffentlich tue ich jetzt den professionellen Softwareentwicklern da kein Unrecht, aber ich kenne eben Beispiele aus der Softwareentwicklung, sagt man, ihr müsst einen Konfigurationsmanagement einführen, dann ist das auch gut. Das ist eine typische Intervention auf irgendeiner Reifestufe. Ich werde mich nicht daran versuchen, jetzt die zu benennen. Und das gibt es schon auch, dass man im Wissensmanagement bestimmte Aktivitäten auf einer bestimmten Reifestufe macht, aber es gibt eben ganz viele Aktivitäten, die sich zwar verändern, aber die sich eigentlich durchziehen. Also da verändern sich die Aufgabenstellungen. In der Pädagogik könnte man da an sowas wie ein Spiralcurriculum denken oder kennt das auch als Professional in anderen Lebensbereichen. Auch als Musiker beschäftigt man sich immer wieder mal wieder mit den Grundlagen. Also die Idee dieses Spiralcurriculums, dass ich mir die Fragen zwar nochmal stelle, aber dann eben aus einem anderen Blickwinkel, die würde ich schon als typisch auch für Wissensmanagement bezeichnen oder für Fragen, die mit Wissen zusammenhängen.
Habt ihr dieses Reifegradmodell verwendet? Habt ihr das auf ganz Siemens angewendet oder wendet man das dann auf spezielle, dedizierte Bereiche an? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben das in verschiedenen Geschäftsbereichen, in beispielsweise in einer Entwicklungsabteilung angewendet. Das lässt sich auf verschiedenen Ebenen anwenden. Wir hatten eben auch Basisdaten erzeugt, siemensweit. Da kann man das dann eben eher mit einem Ansatz eines Fragebogens machen, den wir dann, wenn wir einen Geschäftsbereich uns angeschaut haben, nicht verwendet haben, sondern da haben wir eher tiefe Daten verwendet, Interviews geführt, weil das eben reichhaltige Daten liefert. Man kann es auf unterschiedlichen Ebenen machen. Die Aussagen für eine Gesamtorganisation sind eigentlich hinreichend unscharf. Die dienen nur so ganz grob als Orientierungswert. Und die sind wahrscheinlich genauso falsch wie die Aussage, dass eben ein Großunternehmen wie die Siemens AG genau ein Wissensmanagement nun hat. Also je nachdem, ob ich Wissensmanagement dafür betreibe, um innovativer zu sein oder flexibler zu sein, oder ich Wissensmanagement dafür betreibe, dass ich einfach auch den Wegfall von Wissen aus demografischen Gründen, weil erfahrungsträgiges Unternehmen verlassen, kompensieren will und mein Geschäft dann einfach nur robust weiterführen will. Also Wissensmanagement verändert sich halt je nach Zielhorizont. Schon da gibt es nicht das eine Wissensmanagement und mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen, unterschiedlichen Funktionen, gibt es auch nicht den einen Weg.
Ja, Zielhorizonte, interessantes Stichwort. Ein weiteres Rahmenmodell, was mir noch einfällt, war dieser Wissensstrategieprozess, den ihr auch mal gemacht habt, wo es eigentlich so drum ging, wenn ich mich richtig erinnere, die Brücke zwischen Geschäftsstrategie oder Bereichsstrategie und dann tatsächlicher Wissensstrategie. Also was bedeutet das, was ich eigentlich als Ziel vorhabe, für Wissensgebiete, für Expertise, die ich brauche?
Genau, also ein absolut sinnvoller Schritt eigentlich für Wissensmanagement, ein absolut wertvolles Tool, ja, das wir auch nochmal etwas weiterentwickelt haben. Aber egal wie jetzt das Tool oder dieses Workshop-Format in dem Fall und die Bewertung im Einzelfall aussieht, die wichtige Frage, die man sich eben stellen sollte, ist, welches Wissen brauche ich in meinem Geschäft morgen? Dann gibt sich auch einen Zeithorizont, eineinhalben, fünf Jahre. Und stellt sich dann die Frage, welches Wissen brauche ich in meinem Geschäft morgen? Welches Wissen brauche ich in meinem Geschäft morgen vielleicht nicht mehr? Habe ich da Leute, die in diesem Bereich überhaupt führend sind? Wenn ich die denn habe, wo sitzen die? Ist meine Organisation verteilt? Will ich das Wissen verteilt haben oder will ich es an einer Stelle haben? Das sind alles Fragen, denen man sich dann im Wissensstrategieprozess eben stellt. Und das gehört ganz klar in die Hände beziehungsweise in den Dialog mit der Geschäftsführung. Also es ist nicht zu delegieren an irgendwie eine Subabteilung. Die Vorbereitung vielleicht schon, aber die Entscheidungen darüber sind strategisch und gehören eigentlich in den Strategieprozess integriert.
Kann man sich so vorstellen, dass die Wissensstrategie, wenn ich jetzt sage, ich habe mich entschieden, eine Methode wie Communities oder Weblogs oder Ähnliches einzusetzen, dass ja diese, welche Methode verwende ich? Die Wissensstrategie sagt mir dann eigentlich, was sind die Themen, zu denen ich Communities haben sollte oder was sind die Themen, über die Mitarbeiter bloggen und Wissen weitergeben sollten?
Also da ist natürlich so ein großer Sprung jetzt dazwischen, wie ich dann auf ein spezielles Tool oder Format komme. Aber ja, die Antwort, die da geliefert wird, ist, zu welchen Themen soll ich überhaupt Wissensmanagement machen? Weil wir alle würden gerne alles Wissen managen in der Organisation, aber das ist halt einfach betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. Und deswegen liefert die Wissensstrategie so einen Filter, einen Fokus, zum einen thematisch Und zum anderen, und da unterscheidet sich meines Wissens von einem strategischen Kompetenzmanagement, wo ich sehr genau gucke, welche Kompetenzen haben Mitarbeiter. Dieser Wissensstrategieprozess, wie wir ihn damals verwendet haben, stellt eben auch die Frage, wo sitzen die Wissensträger? Und Fragen der Verteiltheit. Ich würde auch heute danach fragen, wie stark sind diese Organisationseinheiten, in denen das Wissen, das ich dann brauche oder zukünftig stark brauche, wie sind die überhaupt vernetzt?
Die Organisationseinheiten. Also
die Organisationseinheiten, die Akteure, ja. Letztlich die Träger des Wissens, die Mitarbeiter, die da sind, sind die gut vernetzt, weniger gut vernetzt? Da gibt's ja heute die Indikatoren. Also ich kann ja sehen, ob die mehr so verteilt nebeneinander herarbeiten oder ob es dann eine starke Vernetzung gibt. Diese Hinweise liefert dann eine Wissensstrategie eigentlich einem Wissensmanager schon auch. Das heißt, es sind sehr gute Hinweise. Einerseits, welche Themen soll ich machen? Andererseits, wie soll Wissensmanagement oder wie kann Wissensmanagement betrieben werden? Die kommen aus einer Wissensstrategie dann raus.
Und vielleicht ein bisschen Erklärung, wie ihr das gemacht habt. Also wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Sind das Einzelgespräche? Sind das Workshops? Werden da Leute befragt?
Das ursprüngliche Format ist tatsächlich ein eintägiger Workshop gewesen. War unglaublich anstrengend, den zu moderieren. Eine klassische Gruppengröße von 10 plus minus 4 Teilnehmern, schaut streckenweise auf einen Excel-Sheet, sehr angestrengt. Das würde man heute so nicht mehr machen, aber ja, es ist ein Workshop-Format. In dem Workshop-Format ist auch ein sehr großer Wert, steckt darin, dass man überhaupt mal über Wissensgebiete spricht. Also Wissen ist ja mal ganz generell etwas, was man nicht anfassen kann. Und da steckt eine gewisse Herausforderung drin. Jemand sagt, wir müssen unsere Supply Chain besser managen, Wissen zum Supply Chain Management. Alle nicken. Aber erst wenn man dann mit diesen Begriffen arbeitet, merkt man, dass da doch Gesprächsbedarf ist und dass es ein Stück Weg zu gehen ist, bis man ja eine begriffliche Klarheit hat, sodass man dieses Wissensgebiet auch dann bewerten kann hinsichtlich der Dimensionen, die ich jetzt schon erwähnt habe. Eben, wie gut sind wir da verteilt, vernetzt? Also ein großer Wert dieser Workshops war eben auch das Reden über Wissen und der Dialog, in dem sich dann so Begrifflichkeiten abgleichen. Ich mag das Reden von, wir reden alle in einer Sprache nicht so, aber ich brauche natürlich hinreichend ähnliche Begriffe und ähnliches Verständnis, um strategische Entscheidungen fällen zu können. Das ist ein wichtiger Teil des Workshops. Dann die Bewertung eben der Wissensgebiete und dann kann man noch Ideen sammeln, wie Maßnahmen zu gestalten wären, wobei ich das dann auch eigentlich aus dem Workshop eher wieder rausnehmen würde und dem Wissensmanagement-Team überantworten würde, das dann Vorschläge liefert.
So ähnlicher Erkenntnis dann auch wie in der Wissensbilanz. Dort wird ja, glaube ich, auch gesagt, Schlagwort des partizipativen Dialogs. Also sprich, das Wichtige ist, dass die relevanten Leute zusammenkommen und über Wissen sprechen. Nicht die Methode oder das verwendete Excel-Sheet ist sozusagen der Zauberstab. Das ist nur eine Stütze. So ein strategisches Management von Wissen fängt dort an, wo man anfängt, drüber zu sprechen, was eigentlich die wichtigen Themen sind.
Absolut. Also weil ich kann zwar im Excel-Sheet immer etwas bewerten, nur wenn da sozusagen implizit verschiedenes bewertet wird, dann nützt mir am Ende der numerische Mittelwert auch nichts. Also die Voraussetzung ist wirklich, dass man ein Verständnis darüber herstellt, was bestimmte Wissensgebiete heißen. Und das Verständnis bekommt man eben, indem man darüber spricht, indem man auch in der Bewertung kann ich so Schleifen wieder einführen. Also ich merke ja auch, wenn und das können wir heute, das konnten wir mit dem Excel-Sheet nicht so gut, wenn diese Bewertungen sehr unterschiedlich sind, dann ist es eben, das ist eigentlich viel spannender, wenn die Bewertungen sehr unterschiedlich sind, kann ich wieder eine Schleife zurückgehen und fragen, warum sind denn die so unterschiedlich? Ist es im Geschäftsbereich A anders als im Geschäftsbereich B? Oder ist einfach das, in Anführungszeichen, das Verständnis noch nicht so kompatibel, dass man eigentlich zu einer guten Bewertung kommen kann? Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt, der vielleicht zu einem Top-Management auch nicht immer leicht fällt, wenn ich eher so von einer klassischen Prozessdenke herkomme, muss ich mich schon die Idee öffnen, da sehr viele Schleifen einzubauen in der Diskussion.
Jetzt sind wir noch in diesem Zeitraum 2000 bis 2004. Da ist, glaube ich, auch das Buch erschienen, dieses KM Casebook, wo sehr viele Einzelaktionen, Projekte beschrieben sind. Was sind denn außer Wissensstrategie, Prozess, Reifegradmodelle vielleicht da noch Highlights oder wichtige Stationen in den 4 Jahren?
Also das waren jetzt schon die beiden strategischsten Instrumente, die man sich da wählen kann. Was eben auch sehr wichtig war, neben der technologischen Infrastruktur, die wir eben damals hatten mit den erwähnten Problemen, aber es gab die Möglichkeit, Communities of Practice eben auch toolmäßig zu unterstützen, hatten wir eben auch eine methodische Unterstützung entwickelt für Communities of Practice, also ein Community Support Modell. Und es gab einfach auch Leute, die Themenverantwortliche dabei unterstützt haben, Themenfelder zu schärfen, Ansprechpartner zu finden, über die Bereiche hinweg zu vernetzen. Das hat man damals mit Communities of Practice im Rahmen dieses Community Supports.
Also sozusagen den Anlauf, die ersten Schritte von Communities zu unterstützen, dass die sich etablieren können.
Natürlich auch Werkzeuge entwickelt, um ein bisschen Zahlen zu sammeln, Measurement zu betreiben, Maßzahlen zu sammeln für Communities. Wobei das beim Anlauf nicht so im Vordergrund stehen sollte. Aber für etwas etabliertere Communities ist dann schon hilfreich, dass auch ein Community Manager, was auch immer dessen Rollen sind, da können wir mal drüber sprechen, für was der verantwortlich gemacht werden soll und wofür auch nicht. Aber natürlich hilft einem Community Manager schon auch, manchmal eine quantitative Rückmeldung zu bekommen, wie es um die Community steht. Sollte natürlich trotzdem im Dialog immer stehen, um auch genügend qualitative Daten zu haben.
Also du meinst, wenn in einem Jahr überhaupt keine Treffen stattfinden oder auf einer virtuellen Plattform überhaupt keine Aktivität ist, dann kann man zumindest mal sicher sagen, dass so eine Community nicht funktioniert.
Genau, das sowieso, aber eben auch bis hin zum Fragebogen, den man dann bitte schön sparsam einsetzt. Aber man kann auch einmal im Jahr natürlich eine etwas größere Community fragen, wie es um bestimmte Dimensionen, die wir damals erarbeitet haben, wie es denn darum steht.
Ja gut, das Nächste, was mir dann so in Erinnerung ist, du hast dann irgendwann deine Diss geschrieben. Du bist eigentlich erstmal in Richtung eines Themas abgebogen, was so direkt erstmal nichts mit Community zu tun hat, nämlich in die Schiene der Weblogs.
Genau.
Du hast die Siemens Blogosphere damals aufgebaut. Wie war da denn die Geschichte oder wie war da die Übergänge? Also wie kam es sozusagen von dieser zentralen Wissensmanagementabteilung dazu, dass man auf einmal angefangen hat, sich mit Weblogs zu beschäftigen?
Also das hat jetzt sicherlich auch sehr viel sozusagen mit meinen Interessen zu tun und meinen Erfahrungen. Ich habe mich an bestimmten Sachen in diesem Community Support doch immer so ein bisschen gerieben, um nicht zu sagen gestört. Also zum einen an der Idee, dass der Community Manager verantwortlich gemacht wird, wie eben Leute über dir, sagen ja gar keine klassische organisationale Macht hat, ja, der wird dafür verantwortlich gemacht, dass die dann aktiv sind. Also dass der verantwortlich ist, dass andere was tun. Der kann natürlich unterstützen, der kann gut unterstützen, aber er kann natürlich nie verantwortlich sein dafür, dass Mitarbeiter in Communities die Communities nutzen, wenn der jetzt im Rahmen von Zielvereinbarungen dafür verantwortlich gemacht wird, dass andere aktiv sind, dann hat man wieder einen Teil von Management- und Steuerungsoverhead, den man eigentlich nicht will, weil ich feststelle, dass eine Community nicht mehr besucht wird, weil sie den Teilnehmern für ihren eigenen Arbeitsalltag nichts bringt, dann ist es eben auch okay, diese Community dann nicht weiter zu betreiben, wobei schon die Bezeichnung betreiben, es ist Unbehagen bei mir auslöst.
Ja. So. Und waren die, also Community-Mitglieder waren immer freiwillig sozusagen, die mussten, es musste ihnen was bringen und dann durften sie daran teilnehmen oder gab es auch Community-Mitglieder, die sozusagen in Communities sein mussten?
Naja, müssen, also das würde ich jetzt nicht ausschließen, es hilft ja eben auch, wenn der Vorgesetzte das unterstützt, aber letztlich, also wenn ich da was rausziehen will, es macht keinen Sinn, etwas zu tun, das für den Arbeitsalltag der Teilnehmer nichts bringt. Also wir haben schon versucht, da Teilnehmer zu identifizieren, aber in der Regel muss sich eine Teilnahme aus dem wahrgenommenen Nutzen der Teilnehmer stützen. Aber natürlich kann eine Linienführungskraft helfen oder vor allem auch verhindern. Also und dann diese Barrieren sollte man schon beseitigen, wenn dann der Mitarbeiter allerdings feststellt, dass das nicht die Community ist, die ihm für sein Arbeitsfeld was bringt, dann sollte er da auch nicht teilnehmen müssen.
Und die Community Manager, waren die per Zielvereinbarung oder Rollenvereinbarung sozusagen verpflichtet, eine Community zu machen oder war das auch auf Freiwilligkeit basiert?
Also es gab zum einen natürlich mal den Support, aber Aufgabe des Supports war ja eher auch einen Community Manager zu finden und den eben auszubilden auch. Der Community Manager sollte dann schon aus dem Geschäftsbereich sein. Häufig waren es dann Personen, die aufgrund ihrer Rolle so einen Vernetzungscharakter, übergreifenden Charakter hatten. Wenn er oder sie diese Rolle hatte, dann ist es sicherlich auch Teil der Gespräche mit der Führungskraft, zu sagen, wie viel Zeit kann ich denn dafür aufwenden, weil das macht dann schon Mühe, zwar nicht für die Aktivität verantwortlich zu sein, aber eben einfach zu unterstützen. Also Facilitator ist, denke ich, auch ein ganz guter Begriff, zu unterstützen im Umgang mit der Plattform, aber eben auch mal zu fragen, welche Themenschwerpunkte sollen wir wählen, wollen wir Präsenztreffen veranstalten, da gibt es ja eine Menge zu tun. Das ist natürlich dann Teil der Arbeitsaufgabe.
Ich meine, das ist eigentlich eine Idee, auf die trifft man heute auch noch oft.
Wieder, ja.
Ja, oft wieder, genau. Also gerade mit diesem ganzen sozialen Medien und Community Management, so dass die Idee ist, ich habe jetzt eine Plattform und die Community dort ist irgendwie ein Raum auf dieser Plattform und irgendwie managt sich das sozusagen von alleine und man braucht eigentlich gar nicht sehr viel Zeit von einem Community Manager, Was man in der Praxis oft sieht, ist ähnlich wie beim Projektmanagement. Wenn ich sagen würde, naja, ich kaufe mir eine Projektmanagement-Software, dann spare ich mir meine Projektmanager. Das funktioniert in der Regel auch nicht besonders gut.
Ein schönes Beispiel, ja. Ja, der Raum füllt sich eben halt auch nur dann, wenn da jemand gerne hingeht und wenn da dann Leben reinkommt. Ja, wie kann man Community Management machen? Man kann sicherlich gut unterstützen, aber der Grund, einen Raum zu besuchen, der muss, denke ich, bei den Interessenten schon vorhanden sein. Also die Software allein macht es nicht. Auch eine Formulierung, die man auch heute im Umfeld von Enterprise 2.0 immer wieder hört oder ständig hört. Für mich persönlich ist es nicht so die wahnsinnig schlaue Erkenntnis, weil eigentlich beginnen dann die Fragen erst. Also es ist eigentlich selbstverständlich, es ist eine notwendige Voraussetzung, aber natürlich erzeugt keine Software die Aktivität. Und wenn die Software auch noch so attraktiv ist, was sie sein sollte, kein Mensch verwendet heute diese Medien nur, weil sie so schön sind. Mhm. Ja, da begegnen einem in diesem Enterprise 2.0-Umfeld ganz viele Sachen wieder, die man aus dem Business Management gut kennt. Das kennst du ja auch von entsprechenden Diskussionsveranstaltungen, an denen du teilgenommen hast. Aber nochmal zurück ins Jahr 2004, 2005. Also was mich an den Weblogs fasziniert hat, waren zwei Sachen. Eine Sache ist für Zuhörer manchmal irgendwie so langweilig. Also mich hat es damals gestört, dass wir eben lange darüber diskutieren mussten, wer überhaupt dann eben aufgrund von Lizenzfragen in so eine Community reinkommen kann und darf. Das habe ich irgendwie immer, da bin ich eben dann doch Techniker oder Geek, das hat mich irgendwie immer gestört.
Weil man sozusagen eine User-Lizenz
pro Benutzer bezahlt. User-Based-License, genau. Ich muss dann sagen, so und der... Ja, und der ganze Verwaltungsaufwand, der damit zusammenhängt, weil dann wurde vielleicht, ist ja okay, der Falsche benannt und jetzt hat der wieder eine Lizenz und die wird nicht genutzt und also ein Haufen Overhead, den man eigentlich nicht wollte. Das Zweite, an dem ich mich so ein bisschen gestört habe, ist eben, dass die Community also sehr auf dieses Gruppenerlebnis fokussiert hat und dass da Aktivität gemacht werden sollte. Und ich habe mich damals schon gefragt, naja, gibt's nicht eben auch eine eher noch losere Form, wo Mitarbeiter noch selbstorganisierter eben, wenn man so will, ihr Ding machen? Das wären natürlich eben individuelle Weblogs und trotzdem eine Vernetzung sozusagen möglich ist. Also wir haben uns damals die Frage gestellt, inwiefern vernetzte Weblogs, also nicht jetzt Weblogs, die nebeneinander her existieren, sondern vernetzte Weblogs, das Potenzial bieten, die Communities of Practice der Zukunft. Und heute würde man das wahrscheinlich Netzwerke nennen, obwohl die beiden Konzepte meiner Meinung nach nicht identisch sind. Netzwerke sind deutlich loser. Also ein Projekt ist noch enger von der Koordination und vom gemeinsamen Tun wie eine Community. Eine Community ist irgendwo dazwischen, ein Netzwerk ist eigentlich noch loser. Aber wir haben uns damals die Frage gestellt, sind denn eben vernetzte Weblogs auch eine mögliche Infrastruktur, die Vernetzung und Communities unterstützen kann?
Und das waren auch die ersten sozialen Medien, die ihr, glaube ich, eingesetzt
das
habt.
Das waren
also das zentral bereitgestellt habt.
Also das Ziel war eben, etwas zu haben und das haben wir geschafft, wo sich diese ganzen Fragen nicht mehr stellen, wo ich einfach anfangen kann. Und eigentlich hat mich immer so eine Idee von fail cheap, fail early fasziniert. Also wir haben sehr lange Diskussionen darüber geführt, wie denn die ideale Taxonomie für eine Community aussieht. Nicht selten war dann die Aktivität nicht so, wie man sich's gewünscht hat. Und man hat aber diesen Aufwand am Anfang ja schon investiert. Ja. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ja, ich muss eigentlich noch mehr planen, noch besser planen, damit das, was ich da plane, auf jeden Fall dann Wirklichkeit wird. Oder, und das ist für mich auch ein legitimer Weg zu wirtschaften, zu sagen, naja, der Aufwand am Anfang ist eigentlich so klein, dass ich mich wenig kostet und ich eben die Freiheit habe zu experimentieren und zu sagen, gut, es funktioniert an der Stelle nicht, ich versuche was anderes. Also an der Stelle geht es ja darum, Themenschwerpunkte zu finden, vielleicht Resonanzpunkte zu finden, Wissensaustausch zu fördern. Es geht ja nicht darum, ein Kraftwerk mit an der Stelle sicherlich wichtiger, hundertprozentiger Sicherheit für Mitarbeiter und Bevölkerung zu betreiben. Also da kann ich es mir ja mal leisten, auch was zu probieren. Und dann sollte es aber eben günstig und unbürokratisch sein. Und das haben wir schon geschafft. Auch das ist manchmal, wirkt das so ein bisschen langweilig oder selbstverständlich. Es war damals schon so eine Überraschung, wie hier kann jetzt jeder im Intranet schreiben. Und zwar auch in einem Format, das irgendwie schon so aussieht wie eine professionelle Website. Also nicht irgendwie so ein Forum, von dem man schon sieht, das hat eigentlich mit dem Intranet nichts zu tun, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, es kann jeder im Intranet schreiben.
Das heißt, die Blogplattform, die ihr ausgewählt oder aufgebaut habt, die Siemens Blogosphere, kann man sich im Prinzip vorstellen wie eine interne Variante einer WordPress.com-Seite, wo sozusagen jeder Siemens-Mitarbeiter seinen Weblog eröffnen kann und dann im Prinzip dort über Themen schreiben kann, wie er das möchte. Und die erscheinen dort, ohne dass dort jemand nochmal redaktionell oder freischaltend draufschaut.
Genau so ist es. Und es war eben auch die erste Plattform, die sowas wie Tagging geboten hat. Also auch das sozusagen eine Antwort auf die häufig overengineered wirkenden Versuche, erst Taxonomien zu bauen, die dann meistens der Webmaster gebaut hat. Und natürlich hat es den Fachleuten nicht getaugt. Also auch da die Idee, wieder bottom-up erstmal die gesprochene Sprache in Form von Tags irgendwie abzubilden und die Möglichkeiten zu schaffen, das zu tun. Und diese Tags, die bieten natürlich dann auch zum Teil den Zusammenhalt, den thematischen Zusammenhalt oder stellen ihn zumindest dar.
Das heißt, man könnte sagen, Weblogs sind eigentlich jetzt mal so das Kontinuum zwischen individuellem Lernen und organisationalem Lernen aufspannt, könnte man sagen, die Weblogs sind vielleicht eher an dem individuellen Ende, wo der Wissensarbeiter für sich gemäß seiner Themen, die er hat, über Dinge schreibt, die er vielleicht normalerweise in sein Notizbuch schreiben würde oder in sein OneNote oder sein Evernote hineinschreiben würde.
Genau, das wäre eben schön. Oder in seine E-Mail, die an sich selber schickt. Durchaus übliches Pattern, manchmal auch sehr praktisch. Aber es bleibt dann eben eingesperrt. Und auf der Weblog-Plattform ist es eben potenziell sichtbar für die Kollegen weltweit. Genau. Und es sollen natürlich Sachen sein, die im Arbeitsalltag eine Rolle spielen und die Fachleute umtreiben in ihrem Arbeitsalltag, wo sie auch mal Fragen haben oder eine Idee zur Diskussion stellen. In der Frühphase durchaus auch nicht so selbstverständlich, dass man jetzt nicht Journalisten ausbilden will. Also natürlich springen auch Kommunikateure auf dieses Medium. Und es war eben auch ein wichtiger Use Case, so etwas wie dialogorientierte Kommunikation zu fördern seitens der Kommunikationsabteilung. Aber aus Wissensmanagement-Sicht ist der spannende Part eben, dass Fachleute ja auch nicht beschreiben, wie dann irgendjemand ohne Wissen etwas tun kann im Sinne eines Rezepts, sondern dass einfach sichtbar wird, da ist eine Person, die beschäftigt sich kompetent mit diesem oder jenem Thema. Das wird in Weblogs sehr, sehr gut sichtbar, wird vielleicht etwas besser sichtbar als in den ganz modernen, fragmentierten Medien, wo ich so eine Zusammenschau, wofür steht denn diese Person, zumindest in dem Arbeitskontext, das ist da gar nicht mehr so gut erkennbar. Also das ist in dem Medium eigentlich noch ganz gut erkennbar. Weblogs tendieren eigentlich wieder zur Langform hin, aber das ist dann ein anderer Aspekt.
Ist auch, ich sag mal, fürs E-Mailen wird man ja auch nicht als Journalist ausgebildet. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, der Weblog ist in der Regel öffentlich sichtbar, also ohne Beschränkungen, ohne Berechtigungsgruppen.
Und das macht Lesen, auch, was das Lesen angeht.
Was das Lesen angeht, genau. Und das macht, finde ich, oft auch den Unterschied aus, oder wo so, was bisher den Kommunikateuren, internen Kommunikationsleuten vorbehalten ist, irgendwas zu publizieren. Irgendwie könnte man sagen, eine E-Mail ist ja auch eine Art Publikation in dem Intranet, die bleibt aber in einem sehr kleinen Teilnehmerkreis in der Regel. Ja. Und bei Weblogs stehen halt auf einmal News vielleicht der Unternehmenskommunikation neben Blogs von Mitarbeitern ohne journalistische Ausbildung.
Absolut. Genau, so ist es. Und ohne eben einen mehrstufigen Freigabeprozess. Das ist dann eben auch Teil eines Kulturwandels. Also da hat man wieder das Beispiel, dass eigentlich Medien oder Verfügbarkeit von Medien halt sehr wohl deutlich machen, dass sich etwas ändert in einer Kultur, wenn plötzlich jeder etwas darf. Also wie jeder darf jetzt da schreiben im Internet? Ja, ist eben nicht mehr exklusiv. Man braucht eben ja auch keine exklusive Ausbildung mehr, um 3 Absätze im Intranet zu schreiben. Natürlich braucht es eine gute Ausbildung, um ein guter Journalist zu sein. Aber das war dann nicht aus Wissensmanagement-Sicht nicht das Ziel. Sondern es geht darum, sichtbar zu machen, wer beschäftigt sich mit welchen Themen, um die Personen finden zu können oder damit die Personen sich selber finden können, vernetzen können.
War das kulturell schwierig? War da sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig? Oder war das der Organisation klar, dass man sowas braucht?
Also der Kommunikationsabteilung war das zumindest klar, dass sie sowas wollten. Wir haben auch diskutiert, ob da der Zugang beschränkt werden sollte, also im Sinne von, wer darf denn jetzt sich einen Weblog einrichten? Schlichtweg ist uns nur kein einfach handhabbares Kriterium eingefallen, das man heranziehen sollte, um einem Mitarbeiter was zu erlauben und einem anderen was zu verbieten. Ich sagte manchmal scherzhaft, gut, sollen wir einen Führerschein einfordern oder so? Aber es wäre nicht darstellbar gewesen, es wäre auch nicht sinnvoll gewesen. Es wäre eigentlich auch verschwendetes Geld gewesen, rückblickend, weil wenn man was lernen kann aus, ja, mittlerweile 8 Jahre sind es noch nicht ganz, aus 6 Jahren, nein, aus 8 Jahren Weblogs.
6, 8 Jahre.
Genau, aus 8 Jahren Weblogs dann und andere soziale Medien, also globale Wiki-Plattform, Wikisphere, Technoweb, zuletzt SSN, dann das eigentlich diese, ja, diese schlimmen Dinge, die da passieren können, die da irgendwie so vor dem geistigen Auge des einen oder anderen entstehen, dass da ganz Schlimmes passiert und Mitarbeiter was schreiben, was da absolut unpassend ist oder mit der Arbeit gar nichts zu tun hat, schon das passiert nicht, weil in der Regel, und da tue ich mich jetzt nur als Psychologe relativ leicht eigentlich das zu erwarten, die Leute befinden sich ja in einem sozialen Gefüge. Sie wissen, dass sie in der Arbeitswelt sind, dass das ein Arbeitswerkzeug ist. Weblog-Plattform wurde übrigens auch lange Zeit genauso geführt unter den Tools, unter den Arbeitswerkzeugen im Intranet und eben nicht jetzt irgendwie im Pressebereich. Dann ist den Leuten in aller Regel klar, dass das ein Arbeitswerkzeug ist und so wird dann das Werkzeug auch verwendet und die ganzen schlimmen Dinge passieren nicht. Mhm. Zumindest nicht dann, wenn man da mit seinem Namen dafür steht. Und wiederum, das ist ja notwendig, um eine Vernetzung zu erzeugen. Die Ängste sind da, aber sie sind zum Glück in der Regel unbegründet.
Gab es ja damals, glaube ich, auch diese Block 100-Initiative, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann tatsächlich auch Klaus Kleinfeld, der damalige Vorstand, bei den aktiven Bloggern dabei war?
Also Kleinfeld hat das eben entschieden, dass, so wie er einen Weblog hatte, mit dem er durchaus zwiespältige Erfahrungen gemacht hat, dass es trotzdem sinnvoll ist, wenn auch jeder Mitarbeiter sowas hat. Die Block 100-Initiative, wenn man so will, das war die Kommunikationsinitiative, um das Medium eben bekannt zu machen.
Und das war schon die Blogosphäre?
Das war damals schon die Blogosphäre. Das Weblog von Kleinfeld war vor der Blogosphäre. Aber letztlich war das dann schon der Kern, auch aus Sicht der Kommunikation, sich mit dem Medium zu beschäftigen. Und dann schon die, wie ich finde, ganz fortschrittliche Idee im Jahr 2005 zu sagen, ja, dann kann doch das auch jeder Mitarbeiter machen. Und das dann eben technisch darzustellen, dass das geht, ja, war dann auch möglich.
Und jetzt so, du hast gerade gesagt, 8 Jahre, habt ihr jetzt Erfahrung damit? Was würdest du sagen, wie hat sich das entwickelt? So ähnlich, wie du es dir damals vorgestellt hast. Wie viele Leute gibt es da heute, die bloggen? Was gibt es für Muster? Also was bewährt sich als Blogs? Was überlebt vielleicht nicht? Da gibt es ja durchaus bestimmt viele Erfahrungen.
Ja, gibt es viele Erfahrungen. Es ist relativ schwierig, das zu verdichten. Ja, es gibt was bei 1500 oder 1800 Weblogs auf der Plattform. Da sind natürlich nicht alle aktiv. 30.000, 50.000, je nachdem, also ja. wie man zählt. Also Beiträge, Blogs, Kommentare. Also das sind schon mal natürlich umfassende Zahlen. Nichtsdestotrotz wünscht man sich, wenn man so eine Plattform betreibt, wünscht man sich eigentlich immer mehr und also immer mehr Aktivität, als man vorfindet. Kann relativ gut sehen, was wenn etwas funktioniert, weil es eben alles transparent ist. Also in dem Fall kann ich auch als jemand, der so einen Kanal bespielt, sehen, welche einzelnen Beiträge sehr, also hohe Abrufzahlen haben und welche eben nicht so nachgefragt und angesehen werden. Also das ist ja auch ein wichtiges Feedback, was manchmal dann nur wieder sonst Personen vorbehalten ist, die wieder Zugriff haben auf spezielle Systeme. Es gibt individuelle Weblogs, darüber haben wir es gesprochen. Es gibt auch Gruppenweblogs, also wo einfach Leute als Gruppe schreiben. Ja, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht? Gut funktioniert es in der Regel, wenn es mehrere Gründe gibt, für eine Person oder für eine Gruppe so einen Weblog zu führen. Also, dass die sowohl was davon haben, dass sie für sich irgendwie Wissen aufheben oder reflektieren, ist ja auch schon, also das Schreiben an sich kann ja eben auch schon ein Nutzen sein. Und ich aber gleichzeitig noch ein anderes Motiv irgendwie nutzen kann, eben, ja, dass ich Feedback bekomme. Also sehr gut funktioniert eben, wenn ich nicht nur allein von Feedback abhängig bin, sondern wenn das Mitteilen für mich schon einen Nutzen hat, wenn ich vielleicht auch einen Beitrag dann per Link nochmal verteilen kann und nicht die dritte E-Mail kopiere oder schreibe, vielleicht etwas verfeinere. Also gut funktioniert es in der Regel dann, wenn es mehrere Motive gibt. Trifft anderes Verhalten oder Veränderung letztlich auch. Wenn ich mehrere Gründe habe, was zu verändern, was zu tun, ist es immer robuster.
Kann man sagen, welche Rollen oder welche Mitarbeitertypen so das Bloggen mehr für sich angenommen haben? Also vielleicht so die Ingenieure mehr als andere oder jüngere Mitarbeiter mehr als ältere?
Ja, kann man gut beantworten. Alle. Also ich kann da keine Schwerpunkte sehen. Ja. Also gerade dieses junge Mitarbeiter, Digital Natives versus Erfahrene, das balanciert sich irgendwo aus. Die einen können zwar irgendwie mit den Medien besser, haben eigentlich ganz gute Voraussetzungen, sind sich aber vielleicht manchmal ein bisschen unsicherer im Vergleich zu einem erfahrenen Mitarbeiter, der irgendwie schon weiß, wie in einer Organisation, in der Kultur einer Organisation irgendwie kommuniziert wird. Also ich habe dann ja auch also für meine wissenschaftliche Arbeit also 10 Fälle mir im Detail angeschaut und schon da zeigt sich eine unglaubliche Vielfalt. Also dass ich da relativ sicher sagen kann, dass da alle Stereotypen größter Wahrscheinlichkeit falsch sind.
Gut, dann das nächste Thema, was ihr angegangen seid, was ich in Erinnerung habe, war dann das Thema Wiki danach. So ungefähr 2 Jahre später,
die genau.
Siemens Wikisphere. Ich glaube also auch mit dem Vorläufer viele verteilte Wikis, die dann auch konsolidiert worden sind in eines, war das so?
Ja, wobei das ist dann eher der zweite Schritt, weil man tut sich bei der Konsolidierung immer leicht, wenn man was bieten kann, was wirklich einen Mehrwert hat und was besser ist als das, was da schon da ist. Ich habe ja sozusagen immer die Herausforderung, dass ich was ändern muss. Also das, was ich schon kenne, was eingespielt ist, da brauche ich eine gewisse Aktivierungsenergie, um dann in ein neues System zu gehen. Das war der zweite Schritt. Also wir haben zunächst angefangen, ein Wiki für den Konzern aufzubauen. Gibt es eigentlich nur zwei Bereiche, nämlich einen englischen und einen deutschen Bereich. Wir schaffen es mittlerweile auch innerhalb dieser großen Bereiche, thematische Cluster zu bilden. Das ist natürlich notwendig, ja, wenn ich nur die Sprache als Organisationsdimension habe. Ja, und wir haben angefangen mit den klassischen Anwendungsfällen. Bei Wiki denken viele Wikipedia und der einzige Anwendungsfall wäre ein Glossar. Und natürlich gibt es auch einige Use Cases, die dort als Glossare vertreten sind. Aber auch da gibt es wieder eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten. Von ganz fortschrittlichen Kollegen, die ihre Projekte dort eben offen dokumentieren und die das eben ein Projektthema ist, bis hin zu Initiativen, die sich bilden, wo ich eigentlich Feedback möchte zu bestimmten Ideen. Ganz vielfältige Anwendungsfälle. In den letzten Jahren ja immer stärker auch Wikis eigentlich als Intranet-Ersatz oder als Ersatz für große Teile von Intranets, wo der Fachcontent im Vordergrund steht.
Gab es irgendwie eine Brücke zwischen Communities oder Blogs und Wiki oder hat sich das sehr eigenständig entwickelt, die Idee in Wiki einzusetzen? Oder
die Anwendungsfälle unterscheiden sich durchaus, schon natürlich dadurch, dass an der Wiki-Seite in der Regel mehrere Autoren schreiben können, während beim Blog ist das ja immer so ein bisschen asymmetrisch, also gibt es ja eigentlich den Autor und alle können kommentieren. Aber technisch haben wir alle erdenklichen Brücken, also von gemeinsamer Suche über natürlich gemeinsame Anmeldungen, über gemeinsames Layout, sodass man gar nicht mehr spürt, welches Medium man jetzt verwendet.
Ich meine auch eher im Zeitverlauf.
Ach so.
Kam dann sozusagen die Wikis aus einem ganz anderen Eck oder einer anderen Anforderung oder gab es irgendwie die Idee von Bloggern auch mal gemeinsam dann eine Dokumentationsbasis zu haben und so haben sich die Wikis aus den Blogs heraus ergeben?
Also in dem Fall war der Sponsor auch wieder die Kommunikationsabteilung. Ich denke schon, die Idee war auch, jetzt haben wir Weblogs, also es sind ja die klassischen Genres, jetzt haben wir Weblogs, wäre nicht Wikis auch was für uns? Sicherlich von der Idee getragen, dass immer wieder die Anfrage nach solchen Glossar-Anwendungsfällen kommt. Aber entwickelt hat sich das dann schon in die Richtung, dass das Thema Glossare da nicht mehr zentral ist oder ein Siemens-Lexikon zu haben. Diese Anwendungsfälle gibt es auch, aber auf der Plattform, wie gesagt, findet sich Verschiedenstes. Die Community of Practice Wissensmanagement hat eben neben einem Weblog-Kanal auch Wiki-Seiten, auf denen die Treffen organisiert werden, auf denen die Treffen auch dokumentiert werden. Die beiden Medien lassen sich hervorragend kombinieren, ja. Und wahrscheinlich oder mit Sicherheit ist es so, dass die Leute, die so Early Adopters im Bereich Blogs sind oder Wikis, dann sich auch schon mal jeweils das andere System natürlich anschauen. Ja, und es gibt natürlich immer Power-User, die dann alles kombinieren.
Wie du sagst, ihr habt jetzt zwei Wiki-Bereiche, einen deutschen, einen englischen. Mhm. Sind die wie in der Wikipedia auch völlig entkoppelt? Also gibt es wahrscheinlich niemanden, der dafür sorgt, dass irgendwie systematisch zwischen Bereichen Inhalte übersetzt werden. Siemens-Mitarbeiter, die eher aus englischen oder internationalen Sprachraum kommen, nutzen eher das Englische, andere eher das Deutsche? Oder wie muss man sich da das Zusammenspiel vorstellen?
Ja, wobei durchaus natürlich auch deutsche Mitarbeiter den englischen Bereich nutzen, eben wenn die Zielgruppe international ist. Dann muss ich ja auf Englisch machen.
Aber es gibt keinen Anspruch, irgendwie beide Stände synchron zu halten?
Nein, das wär redaktionell ein nicht zu leistender Aufwand. Wir haben sehr wohl dann in anderen Zusammenhängen erst wieder technische Lösungen entwickelt, wo man sowas wie eine Mehrsprachigkeit haben kann. Aber natürlich sagen wir, besser ein englischer Artikel ohne deutsche Übersetzung oder meinethalben eben auch mal ein deutscher Artikel ohne englische Übersetzung, wenn es sein muss, als sozusagen wieder die Barriere aufzubauen. Hier kannst du nur Wissen teilen, wenn du es auch in zwei Sprachen machst. Also man kann dann Seiten miteinander koppeln, sodass man dann vom Englischen ins Deutsche springen kann, aber es ist nicht der Anspruch, da alles mehrsprachig zu haben. Das würde, glaube ich, die Barriere zu stark erhöhen.
Wieder 2 Jahre weiter gesprungen, taucht ein Schlagwort auf, das Siemens TechnoWeb. was aber, glaube ich, eine viel ältere Vergangenheit noch hat. Also es gibt es, glaube ich, schon viel länger als 2010, ist nur dann in einer neuen Version, glaube ich, gemacht worden. Und als so eine Art internes soziales Netzwerk, man hört auch so Corporate Facebook als Metapher, sozusagen eine Plattform, auf der sich dann tatsächlich Communities, nicht einzelne Blogger, nicht gemeinsame Wiki-Dokumentation, sondern fachliche Communities versammeln können.
Also das Techno-Web ist eben dann sehr stark thematisch orientiert. Also es finden sich Themennetzwerke. Ich kann sagen, ich möchte gern ein Themennetzwerk gründen zum Thema RFID, also ein technologisches Thema. Und ich sage, ich möchte mal wissen, wer beschäftigt sich eigentlich im Konzern da noch damit. Und dann kann ich im Techno-Web ein Netzwerk gründen und diesem Netzwerk treten dann Personen bei. Also klingt jetzt sehr formal. Also man kann da Join Network auf Join Network klicken und dann ist man bei der Community dabei. So, das ist eigentlich die Organisationsmetapher des Techno-Webs. Also es geht nicht um Einzelpersonen, es geht auch weniger jetzt um Gruppen, wie in Gruppen-Webblogs, dass eine Handvoll Leute zusammen etwas schreibt, sondern es ist erstmal die Metapher, ich habe hier ein Thema, das wird beschrieben und wer interessiert sich denn noch dafür? Also das Techno-Web hat, da hat man einen Mechanismus, sehr stark und sehr gut ausgebaut. Das ist das Thema Urgent Request. Es gibt ja auch genügend Dokumentation und Papers im Internet dazu. Und was da sehr gut funktioniert, ist eben mit diesem thematischen Fokus die Möglichkeit zu haben, in die Community möchte man schon gar nicht sagen, also eigentlich in die Siemens-Welt reinzufragen, ich habe hier echt ein drängendes Problem, wer kann mir dabei helfen? Also so ein Urgent Request-Mechanismus.
So wie so ein Frage-Antwort-Portal. Gutefrage.net, Yahoo Answer.
Genau, wobei die Besonderheit im Techno-Web eben ist, dass wir dann, also am Anfang hat das Techno-Web sehr viel Mails verschickt, ja, und je mehr Personen oder Mitarbeiter auf so einer Plattform sind, desto mehr Mails werden verschickt. Jetzt sind wir in einer paradoxen Situation, man sagt, wir führen Social Media ein, wir möchten gerne weniger E-Mails erzeugen. Sind wir ehrlich, über Notifications erzeugt man im ersten Moment mehr E-Mails. Ja, da haben wir diesen Verteilmechanismus dann so entwickelt, dass der eben genau das nutzt, die Information nutzt, die im Techno-Web ist, also die Tags, die Leute vergeben, die Themen, worüber sie schreiben, übrigens auch, worüber sie in den anderen beiden Plattformen schreiben. Die Information wird genutzt, um die richtigen Personen anzuschreiben und darauf hinzuweisen, dass jetzt ein Kollege zu dem und dem Thema dringend Hilfe benötigt. Soweit wir das messen können, und da messen wir relativ viel, ich finde auch relativ gut, haben wir es geschafft, sozusagen die Antwortgeschwindigkeit und die Antwortqualität hochzuhalten, obwohl wir dann die versendeten Notifications, also die versendeten E-Mails letztlich halbieren, in vielen Fällen sogar auf ein Viertel zurückführen konnten.
Ja, da gab es auch einen Vortrag vom Manfred Langen jetzt auf der NoTech, wo er, glaube ich, beschreibt, da wird auch derjenige, der einen Urgent Request einstellt, muss abschätzen, wie viel Geld es Siemens sparen würde, wenn diese Antwort oder wenn er schnell eine Antwort auf die Frage bekommt.
Genau.
Und je nachdem, wie hoch er sozusagen die Ersparnis einschätzt, desto weiter wird der Filter aufgedreht, wie viele Leute man so dann sozusagen mit einer E-Mail belästigt.
Das spielt mit eine Rolle. Es spielt aber eben auch sozusagen bei der Identifikation der Leute, die eine E-Mail bekommen, die benachrichtigt werden, eine Rolle, ob die zu diesem Thema eben schon mal was geschrieben haben oder ob die in den entsprechenden Netzwerken sind. Das Ganze ist ziemlich Hightech. Aber es funktioniert. Nicht immer funktioniert Hightech gut, aber in dem Fall, denke ich, funktioniert es relativ gut. Also Stichwort intelligenter Verteilmechanismus, der übrigens eben ja auch andere Quellen mit einbezieht. Also das, eigentlich kann man so einen Verteilmechanismus auf alle Systeme anwenden, die es ermöglichen, Beiträge zu schreiben und die mit Schlagworten zu versehen. Also wir setzen da auf Schlagworte, wir setzen nicht auf Volltextsuche an der Stelle.
Und nicht auf vorgegebene Schlagworte? Also wenn ich einen Urgent Request einstelle, muss ich nicht einen von 9 Kategorien auswählen, sondern?
Es wird das vorgeschlagen, was sozusagen schon Sprache ist, also die Schlagworte, die schon existieren, die werden dann vorgeschlagen. Aber wichtig ist eigentlich immer, dass nochmal der Autor, in Anführungszeichen, derjenige, der diesen Beitrag verfasst, dass der nochmal entscheidet, ja, die Schlagworte passen. Also wir unterstützen, wir wollen, dass wenig Schreibfehler gemacht werden. Wir können eben auch zu einem Tag noch 2, 3 andere vorschlagen. Aber wir wollen schon, dass die Person diese Tags übernimmt, weil das macht die Qualität aus. Und das bedingt wieder, dass diese automatische Notifikation dann gut funktioniert, dass es die richtigen trifft sozusagen. Also es soll immer schon dann mit möglichst viel Unterstützung der Autor, mit möglichst wenigen Klicks dann aber doch nochmal bestätigen, dass das Richtige ist. Das funktioniert recht gut.
Wie viele solcher Netzwerke oder Communities sind da versammelt auf dem Technoweb?
Im Technoweb gibt es bestimmt mittlerweile auch eine Zahl von über 1000 Netzwerken. 1500 müssen wir in den Faktencheck gehen.
Und ist auch Siemens-weit sozusagen.
Also, ist auch Siemens, also alle diese Plattformen, die du jetzt genannt hast, Blog-Plattform, Wiki-Plattform, Technoweb, ist Siemens-weit sichtbar. Siemens-weit, also jeder, der Zugriff aufs Intranet hat, kann diese Plattform benutzen. Das war eben wichtig, ne? Da kamen wir eben her mit 2004. Wer soll dürfen? Für wen haben wir die Lizenzen? Wer darf leider nicht? Und eben, man kann es ja gar nicht abschätzen. Also eigentlich müssen die Leute, die Wissen brauchen und die Leute, die vielleicht Wissen haben oder irgendwo eine Erfahrung gemacht haben und die mitteilen können, aber schon vielleicht auch mitgeteilt haben, die müssen irgendwie zueinander finden. Und kein noch so guter, charismatischer Community-Moderator kann das, ist völlig klar, für ein Großunternehmen in der thematischen Breite in der Siemens AG leisten. Also da muss auf Selbstorganisation gesetzt werden. Also letztlich kann auch nur derjenige, der eine Frage gestellt hat, am Ende dann bewerten, ob ihm dann die Antwort irgendwie geholfen hat. Also wer soll das tun, außer wenn nicht der die Frage, der das Problem hat.
Das sind ja vielleicht auch so zwei Generationen oder Reifegrade von Wissensmanagement, wo man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch versucht hat, eine Wissensmanager-Rolle auszuprägen, die vielleicht selber Dinge dokumentiert hat oder Wissensbroker für Themen war. Also immer eher so zentralisiert ist man, glaube ich, heute sehr viel stärker in der Richtung unterwegs, dass man sagt, man muss Plattformen, Ökosysteme gestalten, wo dann sehr viel Selbstorganisation einfach stattfinden kann. Und wo man vielleicht nur, du hast vorhin Supportorganisationen gesagt, zu bestimmten Themen, die sie vielleicht noch nicht gefunden haben, ein bisschen Anlaufunterstützung oder Katalyse bildet.
Also absolut. Natürlich weiß der Bibliothekar immer noch gut Bescheid. Also derjenige, der auch solche Netzwerke betreut in einem gewissen Ausschnitt, kann den natürlich schon also ein Brokering machen. Ja, aber da, wo es um Geschwindigkeit geht oder um wirklich komplexe Lösungen, kann eigentlich derjenige einen Bedarf hat irgendwie sagen, ob ihm geholfen wurde. Also ja, beides funktioniert. Je komplexer, je größer die Organisation oder ja, je kreativer eigentlich auch die Kombination sein soll zwischen zwei verschiedenen Themen, ja, die dann eben erst, wenn sie zusammengebracht werden, einen großen Nutzen haben. Also desto mehr, da bin ich von überzeugt, ist auf Selbstorganisation eben zu setzen. Ja, das geht letztlich so weit, dass natürlich unsere hierarchischen Organisationen in einem Zeitalter der Massenproduktion haben wir diese Aufgabe hervorragend erfüllt. Probleme einer Massenproduktion zu lösen, irgendwie 10, 50, 100.000 Mal dasselbe zu produzieren mit möglichst wenig Ausschuss, hat ja gut funktioniert, auch, sag ich mal, die letzten 50 Jahre. Aber wo es um schnelle Lösungen von komplexen Problemen geht oder für komplexe Probleme die richtigen Personen zusammenzubringen in einem thematisch weiten Feld. Auch da ist meiner Meinung nach schon wesentlich stärker auf Selbstorganisation zu setzen. Und es ist auch gar nicht so einfach, diese verschiedenen Organisationsformen miteinander zu balancieren. Also man hört jetzt hier und da, wir machen der Hierarchie und Netzwerk. Und da wird dann sportlich hin und her geschaltet. Ich habe da mal einen Beitrag dazu geschrieben, dass das schon auch eine Überforderung darstellen kann. Meistens wird dann noch übersehen, dass ich häufig zumindest in großen Unternehmen auch noch einen Mechanismus wie interne Märkte habe. Das heißt, ich habe mal drei Möglichkeiten, wie Menschen ihre Aufgabenerfüllung koordinieren können oder auch eben auswählen sollen, welchen Aufgaben sie jetzt nachgehen. Und das ist meines Wissens oder meiner Meinung nach überhaupt nicht so einfach, wie das dann sich flott auf einer PowerPoint darstellen lässt. Wir schalten zwischen Hierarchie und Netzwerk und Markt hin und her. Wer sagt mir denn, wo ich denn da gerade, welchen Gang ich gerade einlegen soll? Halte ich für ein wichtiges Thema in der Zukunft.
Also wahrscheinlich so, wie man auch noch damit kämpft, in dem Schlagwort Matrixorganisation, solche Strukturen miteinander zu balancieren oder Hierarchie und Projektorganisation, ja. Wird es wahrscheinlich jetzt mit Netzwerken und Communities als vielleicht weitere Säule eher nochmal eins komplexer als einfacher.
Es kommen eher noch eben Möglichkeiten dazu. Mehr Möglichkeiten sind natürlich toll. Also Technik ist letztlich nichts anderes als ein Synonym für mehr Möglichkeiten auch. Aber natürlich kann oder muss der Mensch sich entscheiden und wir alle kennen das, wenn es im Supermarkt 50 verschiedene Produkte zur Auswahl stehen, brauche ich Heuristiken um die richtige. Neulich ist mir das beim Thema Haarpflegeprodukte, Haargel aufgefallen. Ich dachte, das ist unglaublich. Also ultra stark, super ultra stark. Und also eben die multioptionale Gesellschaft oder die multioptionale Entscheidungssituation kann auch sehr schwierig sein, sehr belastend sein. Zurück irgendwie in sozusagen eine industrielle Planwirtschaft mit dem einen richtigen Weg, der dann eben top-down vorgegeben ist, geht es irgendwie auch nicht mehr, also zumindest nicht in wissensintensiven Geschäften. Bleibt es nur eben zu lernen, mit dieser Multioptionalität umzugehen, von Zeit zu Zeit wieder irgendwie Muster zu schärfen. Ja, und ich denke schon, dass Unternehmen, die das hinbekommen, dass die Leute gut kollaborieren können und wissen, mit welchen Werkzeugen sie wie ihre Probleme lösen können, und trotzdem noch eine gewisse Auswahl haben, also das Unternehmen, die das hinbekommen, schon einen Wettbewerbsvorteil haben. Ein Grund, weshalb man ja eine Organisation baut oder hat, ist natürlich schon, dass man sagt, wir machen die Dinge jetzt eben hier so und du musst dir jetzt nicht die Werkzeuge und alles sozusagen extern zusammensuchen, obwohl sich natürlich da viele Fragen anschließen, gerade wenn es in Richtung Innovation geht, die Balance, wie weit öffne ich mich und so weiter.
Ich sag mal, Entscheidung und Vielfalt, das klingt immer erstmal sehr positiv. Umgekehrt kann es natürlich für den Einzelnen auch überfordernd sein, wenn ich so viele verschiedene Möglichkeiten habe. Also man spricht von Informationsflut, man spricht von Stress, von Burnout und von solchen Themen. Muss man denn an dem Eck viel tun? Also Leuten tatsächlich auch Medienkompetenz in irgendeine Art und Weise beibringen, ihnen erklären. Bis heute hast du mit Office-Dokumenten und E-Mail gearbeitet. Jetzt kommt da allein die Plattform, über die wir gesprochen haben, drei zusätzliche Plattformen dazu. Du kannst bloggen, du kannst Wiki-Seiten schreiben, du kannst dich in Communities engagieren. Kommen Leute da so per Learning by Doing oder per Selbststudium sozusagen zum richtigen Weg oder muss man da sehr viel Hilfestellung leisten?
Ja, also beides ist richtig. Es gibt immer die per Learning und Doing sich das selber erschließen. Aber es gibt natürlich auch viele, die da Hilfestellung brauchen und nachfragen. Vielleicht ist das auch eine Aufgabe eines Community Supports 2.0. Also wie kann ich denn Werkzeuge, also natürlich zum einen Werkzeuge bedienen, da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Also das, denke ich, wird auch durch das Thema Digital Natives und Reverse Mentoring, das ist relativ etabliert, bis hin, die Werkzeuge sind einzeln relativ einfach zu bedienen, das kriegt man noch hin. Eine größere Herausforderung ist eigentlich, wie kann ich mir so einen Werkzeugkasten zusammenstellen für die Aufgabe, die ich jetzt habe. Und da hängen eben auch meines Wissens die Tools oder die multifunktionalen Werkzeuge von großen Anbietern, die also alles haben, sowohl ein Wiki als auch ein Weblog, als auch ein Diskussionsforum und noch eine Dokumentenablage, also alles dieses kann man ja brauchen, aber die hängen da häufig immer noch in der Logik fest, wo ich eben genau diese Entscheidung treffe, brauche ich jetzt eine Dokumentenablage, brauche ich jetzt ein Forum. Es wäre spannend, mal zu versuchen, das anders zu denken, sondern sich zu fragen, was habe ich denn für eine Aufgabe? Bin ich am Anfang von dem Prozess und sammle Ideen und will ich das alleine machen oder mit wenigen oder vielleicht mit ganz vielen? Also, dass ich eher aufgabengetrieben mir die Werkzeuge zusammenstelle. Das leistet meines Wissens die Werkzeuge noch nicht. Das kann jemand leisten, der die Medien mit Vor- und Nachteilen gut kennt. Eben auch eine Aufgabe für eine Support-Funktion, für eine Facilitation, eben nicht 2004, sondern 2014. Ja, da gibt es viele Herausforderungen.
Und das ist eigentlich im physischen Raum auch ganz ähnlich, ne? Wenn ich mal in der Ideenphase, Ideensammlungsphase bin, nutze ich vielleicht eher Kreativräume und dann, wenn es mal klar ist, welche Idee, habe ich Projektoffices, um die eine Idee auszuplanen und irgendwann später mal wird es produziert und dann bin ich in einer relativ nüchternen Werkshalle. Also ich glaube, in der physischen Welt ist das irgendwie intuitiver, dass sich die Werkzeuge über so eine Prozesskette ändern, als es so im virtuellen Ungreifbaren ist.
Und in der physischen Welt habe ich eben auch relativ hohe Kosten zu wechseln. Also sozusagen der andere Raum ist halt nicht nur einen Klick weg, sondern zwischen 10 Metern und 10.000 Kilometern in einem globalen Unternehmen. Also der Körper, die Physis nötigt einfach noch stärker die Entscheidungen auf, als sozusagen in dem Raum, wo ich eben mit einem Klick natürlich mich auch ablenken kann. Ja. Ja, auch im Jahr 2010 eine Dissertation zu schreiben, hat sich anders angefühlt als 1997 eine Diplomarbeit, also wo man noch mit Fernleihe agiert hat. Und dann arbeitet man auf einem Computer, wo auch die private E-Mail nur einen Klick entfernt ist. Das stellt schon, kommen wir wieder zurück auf die Fertigkeiten oder Fähigkeiten der Menschen, das stellt schon gewisse Anforderungen an unsere Generation jetzt sowieso. Wir haben also noch eine reizärmere Welt und möglichkeitsärmere Welt, was die digitalen Medien angeht, kennengelernt. Eben die letzte Generation, eben die noch nicht Digital Native aufgewachsen ist. Die Nachkommengeneration ist das, denke ich, ein Riesenthema. Also wie kann ich einerseits Vielfalt und die ganzen Impulse, die mich von überall so erreichen und anstoßen, wie kann ich die nutzen, Aber wie kann ich auch sagen, jetzt arbeite ich fokussiert an einer Aufgabe? Man kennt das aus den ganzen Managementstudien, also wo hauptsächlich Kommunikation die Aufgabe ist, dass man spätestens jetzt mal auch wieder den Faktencheck gehen. Ich glaube, nach 5 oder 8 Minuten wird man im Mittel unterbrochen. Und das ganz Spannende, wenn ich das mal so gewohnt bin, dann neige ich sogar dazu, mich selber in diesem Rhythmus zu unterbrechen. Ja. Mhm. Und es gibt definitiv Aufgaben, die eine längere Phase von Konzentration, Fokussierung benötigen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das können wir noch gar nicht so richtig abschätzen. Eigentlich müssen wir mal unsere Kinder gleich mal alle in einen Meditationskurs schicken, glaube ich. Das ist, glaube ich, gut investiert.
Ja, und ihr habt es auch nicht bei den 3 Systemen belassen, sondern man kann fast schon sagen, im gewohnten 2-Jahres-Rhythmus in 2012 mit dem Siemens Social Network auch noch ein 4. Werkzeug obendrauf gelegt oder daneben
so gestellt. So ist es. Das auch wieder ein bisschen anders fokussiert ist, aber natürlich ist es eine Herausforderung für die Mitarbeiter, mitunter die Frage zu beantworten, was verwende ich denn jetzt wo? Ich würde jetzt natürlich sagen, wenn man die Werkzeuge alle mal verwendet hat, dann weiß man sehr gut, was man wofür verwendet. Das ist jetzt natürlich keine besonders kluge betriebswirtschaftliche Angelegenheit. Also experimentieren ist sich im Umfeld von Innovation wichtig. Aber an der Stelle will man natürlich nicht, dass alles durch Experimentieren oder dass ganz viele Leute da experimentieren, um dann am Ende festzustellen, dass das doch das falsche Werkzeug ist. Sondern auch da hilft es, wenn man eine Facilitation hat oder jemand befragen kann, wofür ist denn das eine Werkzeug gut, wofür ist das andere gut. Hat sich ja auch so entwickelt, dass als ich angefangen habe, mich mit Weblogs zu beschäftigen, war das noch das Medium, in dem man alles gemacht hat. Also ich habe damals auch noch gesagt, ja, bloß nicht journalistisch, hatte ich schon erwähnt. Aber wenn auch nur einen Link irgendwie zu posten, ist auch okay. Das ist übrigens die Quelle von Weblogs gewesen. Also die ursprünglichen Weblogs, die man so ausmachen kann, waren eigentlich Linksammlungen. Jetzt haben sich aber da eigentlich besondere Werkzeuge wieder ausdifferenziert. Das heißt, für kurze Nachrichten, Microblogging, haben wir wieder andere Werkzeuge, die da schneller sind. Das heißt, das würde man heute nicht mehr in einem klassischen Weblog machen. Und ja, in dem Fall sowohl bei Siemens, wo wir andererseits natürlich froh sind, dass wir diese Werkzeuge in der Robustheit und Qualität haben, aber sowohl im Unternehmen als auch außerhalb hat sich das alles komplett ausdifferenziert, was dazu führt, dass ich Weblogs eher wieder für die Langform verwende, was auch immer lang heißt, so richtig buchlang ist lang ja auch nicht mehr.
So briefwechsellang.
Ja, auch nicht briefwechsellang, wahrscheinlich sind 2 Bildschirmseiten schon lang. Aber wenn ich dann eben kurz Nachrichten schreibe, dann habe ich wieder ein spezialisiertes Tool, das das dann sehr gut macht auch. Einerseits, also die Welt hat sich da ausdifferenziert, andererseits habe ich, und das ist schon eine Herausforderung, so als Einzelnutzer bin ich der Endpunkt, ich muss es irgendwie integrieren und das ist auch eine Herausforderung. Wir können, also technikseitig kann man da sicherlich einiges tun, aber es bleibt eine Vielfalt. Und wenn es nicht eine Vielfalt an Plattformen ist, dann ist es eine Vielfalt an Informationen. Denn es verändert sich ja sozusagen auch, die Medien verändern sich ja auch, je mehr Leute die benutzen, desto sozusagen gefüllter werden ja auch die Informationsströme, an denen ich teilhaben kann. Und die muss ich dann auch irgendwann filtern. Gar nicht, weil neue Plattformen dazukommen oder neue Kanäle, sondern weil die Kanäle größer. Also ich habe eigentlich so ein permanentes Ausbalancieren meiner Filter oder Nachstellen der Filter. Und da gibt es schon auch noch viele Möglichkeiten, was besser zu machen, denke ich. Natürlich die Facebooks oder das Facebook dieser Welt, das macht es natürlich für uns. Aber es macht es natürlich auch so, wie es eben die Kunden von Facebook, und das sind die, die an Facebook bezahlen, das sind in der Regel nicht, so dass die da auch mit zufrieden sind.
Ja.
Also ich bin da ein großer Fan der Idee von Filtersouveränität. Ich kann mich auch einem gewissen emanzipatorischen Gedanken, der diesen 2.0-Tools, dass ich eben selbst was tun kann, was ich vorher nicht tun kann, dem kann ich mich immer noch nicht ganz verschließen.
Ja.
Also das sollte dabei sein. Und das hat ganz viel mit der selbstmöglichen Filterung zu tun. Das ist immer ein dynamischer Prozess. Also schon diese Übersichtsseiten von diesen Tools oder von Übersichtstools muss man ständig nachstellen, sodass es in einen Bereich kommt, in dem menschliche Informationsverarbeitung, also sprich Hirn, noch gut funktioniert. Und das Hirn hat sich da nicht so schnell entwickelt wie die technischen Möglichkeiten, was die Aufnahmefähigkeit angeht.
Du hast vorhin gesagt, Technoweb, Urgent Request und Fachcommunities, mhm. Also das Haupteinsatzfeld dann von dem Siemens Social Network.
Das geht auch über verschiedenste Fachthemen. Da würde ich sagen, dass sich das eher ausdifferenziert über die Form. Mhm. Also eben der kurze Nachrichten, also wird die Schwelle nochmal gesenkt. Es passiert auch relativ viel, aber es ist, wie ich finde, relativ schwierig und es bedarf einer extra Anstrengung dann aus diesen Fragmenten, Ja, also in kurzen Beiträgen kommen wir vielleicht wieder zurück zum Wissensmanagement, da wo Wissen drinsteckt, obwohl die Formulierung einigermaßen problematisch ist, aber da wo eben es komplexer wird, in die Tiefe geht, da muss ich eigentlich wieder redaktionellen Aufwand reinstecken und das aus so einem Medium, wo alles ganz schnell so durchrutscht, wie in einem Twitter auch, dass ich das wieder in Formate überführe, die etwas dauerhafter sind.
Das heißt, Siemens Social Network ist eher Twitter-artig vom Charakter.
Absolut, es ist Microblogging, es beschränkt uns zwar nicht auf die 140 Zeichen, aber es ist sozusagen von dem, wie das Interface angeboten wird, mit einem starken Schwerpunkt auch auf Mobile, ist es definitiv ein Tool, was sehr leichtgewichtig ist, aber leichtgewichtig auch im Sinne Microblogging, kurze Beiträge, einen Link rein. Und es ist eben dann auch sehr schnelllebig, weil eben je mehr Fragmente in der Zeit durchlaufen, desto schneller sind die halt auch wieder weg. Aber das ist, denke ich, auch so ein Trade-off, den wir gerade auch erst lernen. Viele kleine Fragmente auf der einen Seite und eben, du hast schon erwähnt, also man hat da noch über Bücher gesprochen vorher, also welche Längen auch, welche Formate, Textlängen brauche ich denn wofür? Und vielleicht auch mit der Herausforderung, wie komme ich denn wieder zu den etwas verdichterteren Formen?
Ich glaube, es war jetzt auch in den letzten Jahren eine sehr hohe Taktzahl, wo in vielen Organisationen man immer so das Gefühl hatte, was kommt als nächstes? Also so, wir haben jetzt Wiki, jetzt sind eigentlich die Weblogs out, wir haben soziale Netzwerke, dann sind die Wikis schon fast wieder out. Ich glaube, das Gefühl im Moment gibt es gerade so einen kleinen Hype rund auch noch um die ganzen Multimedia-Formate, also sei es Audio oder Video, weil sich oftmals als Multimedia-Content-Inhalt natürlich auch nochmal anders darstellen kann oder eine Geschichte, eine Erfahrungsgeschichte, eine komplexe Handlungssituation ist vielleicht gefilmt einfacher, als sie dokumentiert ist. Aber dann, glaube ich, wird man ein Konstrukt brauchen, wo die Dinge alle wieder zusammenkommen. Also wo es eine Renaissance der Weblogs, so ähnlich wie man das jetzt im Moment auch im Internet öfter mal liest, wieder gibt und Weblogs und Wikis und soziale Netzwerke ihren Ort finden werden. Und so wie man vielleicht auch im Internet nicht drüber nachdenkt, Facebook durch Wikipedia zu ersetzen oder Wikipedia durch YouTube, man einfach zu der Erkenntnis kommt, man wird mit dieser Vielzahl von Werkzeugen leben müssen. Jeder muss seinen Ort finden und jeder Mitarbeiter oder Mensch muss letztendlich auch begreifen, für welche Arbeitsaufgabe, welches der Werkzeuge dann auch das geeignete und effizienteste ist.
Also würde ich genauso sehen. Also Wikis sind ja eigentlich Webseiten, die Leute gemeinsam bearbeiten können. Also haben schon nochmal aufgrund ihrer Technik schon nochmal, also die sind relativ klar abgegrenzt, wann man die eigentlich braucht. Für mich ist das so ein Strukturformat, so wie ein Blatt Papier, das ist eher eine Struktur, eine Seite. Schwieriger wird es in diesen ganzen Dingen, alles was so strömt, in diesen Strömungsformaten, wenn man so will, also wo eben mal größere Teile strömen, klassische Weblogs, oder mal kleinere Teile, Microblogging oder eben auf 140 Zeichen begrenzt eben Twitter. Also da, glaube ich, ist es eher schwierig, sich zu orientieren und da experimentieren wir noch eben gerade mit verschiedenen Textlängen und Fragmenten, weil das ist nicht so klar ersichtlich, dass man sich da auch Nachteile mit der Fragmentierung einhandelt. Ich kenne jetzt da keine Studie dazu, aber ich meine schon, zumindest mache ich es auch so, nicht zuletzt, weil es im iPad so gut funktioniert, dass ich sehr viel Links auf Twitter aufhebe. Aber für eine langfristige Verwendung waren eigentlich die auf Link-Sharing ausgerichteten Plattformen, ja, also wo es explizit darum ging, Links zu teilen, eigentlich besser.
Also eigentlich Twitter, kann man sagen, hat den ganzen Social-Bookmarking-Bereich
kaputt gemacht.
Ja. Und jetzt twittert man zwar oft Links, aber hinterher, man erinnert sich dran, irgendwann habe ich die mal getwittert, aber man hat keinen sinnvollen Mechanismus mehr, die irgendwie geordnet zuzugreifen.
Genau, also eigentlich der Nutzen der URL, dass die eigentlich eindeutig ist und ich eben aufgrund einer URL sagen kann, wer noch überall auf der Welt genau diese URL verwendet hat, der ist allein durch die Tatsache von dem Link-Shortening, also dass die Links gekürzt werden, eigentlich sozusagen in die Hand der verschiedenen Dienste wieder übergegangen, die Link-Verkürzungen anbieten. Das ist eben halt auch nicht nur ein Dienst, sondern verschiedene. Das heißt, eigentlich müsste ich die Links wieder verlängern, um herstellen zu können, wer denn noch genau diesen Link geteilt hat. Dieses Wissen, wenn man das so will, oder diese Information, die liegt bei den Dienstleistern, die das Link-Shortening anbieten, dann kann man auch nur raten, und ich mache das auch, dass man aus dem Twitter zumindest die eigenen Links, die man da mal gesammelt hat, sofern man sie nochmal finden will und ein Retrieval machen will, auch mal nochmal raus exportiert, weil über das Interface kommt man dann gar nicht mehr so gut dran, also über das Web-Interface. Also da gibt es viele Sachen, wo im Grunde die Plattformhersteller schon, die eigentlich bestimmen, was wir tun können, und wir machen das, und ich verwende eben Twitter auf dem iPad, weil es eben die wenigsten Klicks, oder in dem Fall ist es noch nicht mal ein Klick, sondern nur der Finger, die wenigsten Bewegungen mit dem Finger braucht, weil es so toll integriert ist, aber es führt zu bestimmte Konsequenzen mit sich. Und noch schwieriger als die Frage eigentlich, welches Tool soll ich denn verwenden, ist dann die Frage, was ist denn, wenn ich das Ding mal irgendwie ein Jahr oder zwei, oder im Unternehmen geht es ja auch durchaus um längere Zeiträume, wenn man Produkte langfristig unterstützen, supporten muss. Wie sieht denn das in 5 Jahren aus? Ja. Aber das ist eben das Riesenspannungsfeld, günstig experimentieren, anfangen zu können, gleichzeitig aber sich die Zukunft, also nicht zu verbauen oder nicht Sachen zu machen, von denen schon absehbar ist, dass es zu massiven Problemen führt. Und das ist schon eine herausfordernde Aufgabe, und da, wo es gelingt, ist aber toll, weil man guten Gewissens ganz niederschwellige Angebote machen kann, die von Einsteiger gut funktionieren, und trotzdem hat man das gute Gefühl, dass man langfristig nicht sich irgendwie so ein Datengrab irgendwie schaufelt, an das man dann selber noch gar nicht mehr rankommt.
Jetzt haben wir eigentlich eine relativ lange Reise, relativ langen Zeitraum überbrückt, starten Wissensmanagement irgendwann Mitte der 90er Jahre, wo so natürlich bei weitem noch nicht so viel ausgefeilte Werkzeuge gab wie heute, man sich auch mit Wissensstrategie und Communities als Methode, nicht als Technik, sondern als Methode beschäftigt hat. Haben jetzt diese ganze Reise durch die sozialen Medien gemacht. Man hört
Tool-Landschaft,
genau. Ja. Man hört, finde ich, relativ oft so Schlagworte wie Enterprise 2.0 hat Wissensmanagement abgelöst. Letztendlich sieht man aber ganz oft in diesen Enterprise 2.0 Projekten jetzt gerade wieder gleiche Fragestellungen auftauchen, wie man vor 10 Jahren auch hatte. Nämlich, jetzt hat man hier ein Tool. Wie funktioniert es jetzt eigentlich mit den Communities da drin? Und welche Rolle haben Community Manager? Würdest du sagen, dass man da mehr Wissenstransfer auch aktuell braucht, sozusagen diese eine Domäne mit der anderen zusammenzubringen? Sprich, irgendwie dieses Methodische, wie geht eigentlich Community Management aus der Wissensstrategie heraus, welche Communities brauchen wir eigentlich, zusammenbringen muss mit den neuen Möglichkeiten, die Werkzeuge jetzt heute bieten, um da nicht wieder in so eine lange und wenig steile Lernkurve einzusteigen.
Ja, wenn man es hinbekommt, als Unternehmen, als Organisation, kann ich ja auch ein NGO, wie auch immer, wo Menschen gemeinsames Ziel verfolgen wollen, je besser oder je schneller ich das als Organisation hinbekomme, desto besser und desto mehr kann ich mich wieder eigentlich auf den Zweck der Zusammenarbeit konzentrieren, also Produkt zu entwickeln, eine Initiative zu starten. Also definitiv kann da auch Enterprise 2.0 vom Wissensmanagement lernen. Jetzt ist das mit dem Lernen aus der Vergangenheit immer so eine Sache. Das ist gar nicht so einfach aus der Geschichte, in Anführungszeichen, auch wenn die jetzt relativ kurz ist, zu lernen. Zunächst mal sollte man vielleicht aus dem Wissensmanagement lernen, dass es da Konzepte gibt, die jetzt nicht nur damit zu tun haben, dass man ein Tool einsetzt und dass der Wissenstransfer nur über Tools gedacht ist, sondern Wissensmanagement als was zu begreifen, wo jemand eben den Einsatz von Tools mit dem direkten Austausch irgendwie ausbalanciert. Das ist eigentlich eine Disziplin, die sich damit beschäftigt, Wissensaustausch zu strukturieren. Und da, wo es sinnvoll oder notwendig ist, mit Tools, aber auch eine Disziplin, die deutlich sagen muss, hier ist nötig, dass ihr euch tatsächlich gegenüber sitzt oder euch zumindest synchron, entweder mit Videokonferenz oder auch mal nur per Telefon zusammenschaltet, also wo man wirklich einen Dialog führen kann. Das ist eigentlich die Aufgabe von Wissensmanagement immer gewesen, wenn man so will, diese beiden Strategien, die es nach wie vor gibt, die Personifizierungs- und die Kodifizierungsstrategie, auszubalancieren. Das wäre für mich eine Kurzbeschreibung für die Aufgabe eines Wissensmanagers, diese Balance zu finden, und zwar fallweise, weil es die generell nicht gibt.
Also jetzt in eurem Fall nicht für ganz Siemens, sondern für einen bestimmten...
Genau, das ist unmöglich. Das ist zum Beispiel, was man auf dieser Ebene nicht beantworten kann, zu sagen. Die Antwort wäre ja, bei Siemens machen wir 65,3% Kodifizierung und den Rest, kann es jetzt gerade nicht rechnen, personifizieren. So, und das Enterprise 2.0, naja, das liegt ja so ein bisschen anders. Also da ist der Tool-Einsatz eben auch erstmal im Vordergrund gewesen, und jetzt hört man dann eben auch, oh, das Tool allein ist es nicht. Lässt sich eigentlich ganz schön definieren, eben als der Einsatz von Social Software im Unternehmen. Wenn man jetzt eben diesen Überschuss, der eigentlich in Richtung Enterprise und Unternehmensführung geht, noch hinzunehmen möchte, dann würde ich halt sagen, um Partizipation an Entscheidungen zu ermöglichen, weil das scheint mir doch der Unterschied zu sein, dass ich diese Werkzeuge einsetzen kann, um also Entscheidungen in Unternehmen, von denen die Systemtheorie ja sagt, das sei die Form von Kommunikation, die da entscheidend wäre. Und deswegen bestehen eben Unternehmen aus Entscheidungen. Also da hätte man die Brücke, um wirklich die Partizipation an Entscheidungen zu ermöglichen. Eben, dass ich dann und da ist die Brücke zum Wissensmanagement, auf das Wissen vieler, vielleicht eben auch in sehr oberflächlicher Art und Weise, aber im Sinne eines Votums oder von Vorschlägen, die dann resonanzfähig sind, auf das Wissen vieler in der Organisation zugreifen zu können. Da ist eigentlich das Potenzial und der Mehrwert. Fokus ist ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, die Erfahrungen, die diese Communities machen, die sind ganz ähnlich. Xing hat ja auch mal ein Fachkollege Statements gesammelt, die zu Enterprise 2.0 gesagt wurden auf irgendeiner Konferenz und hat gesagt, da setzt er mal überall Wissensmanagement rein. Das ist dann genauso wahr, fühlt sich genauso wahr an. Das zeigt schon, dass diese Communities, also das Enterprise 2.0, da aus der Wissensmanagement-Vergangenheit ein bisschen was lernen könnte und eine steilere Lernkurve dann nehmen würde.
Ich greife mal das Wort des Lernens auf und der Lessons learned.
Okay.
Die lange Geschichte, die du jetzt hinter dir hast oder ihr als Organisation hinter euch habt, wird natürlich dazu führen, dass man jetzt sagen könnte, okay, wir ziehen mal so einen kleinen Schlussstrich und sagen, was kann man denn daraus lernen? Welche Lessons learned gibt es? Welche Mythen gibt es vielleicht auch, mit denen man immer wieder konfrontiert wird, wenn man so eine lange Zeit unterwegs ist? Und ich denke, du hast da mal so eine gute Handvoll rauskristallisiert.
Eine Handvoll Mythen mitgebracht.
Und der erste Mythos ist, es gibt so dieses eine Wissensmanagement.
Genau, das haben wir eigentlich schon. Das ist eben eine fallweise Gestaltungsaufgabe. Und ein Wissensmanagement, es kann eben einen zentralen Support geben, aber Wissensmanagement, wie macht denn Siemens Wissensmanagement? Da gibt es eben viele Geschichten zu erzählen und man kann durchaus zentral unterstützen, aber Wissensmanagement und ja, Wissensaustausch muss eben fallweise gestaltet werden. Am anschaulichsten wird es halt an der Ausbalancierung, wie viel soll denn über Dokumente erfolgen, über Informationen und wie viel muss und soll im Dialog geschehen. Und die ist halt nicht generell beantwortbar. Genauso wird es auch schwierig, ein Wissensmanagement-Tool dann für den Teil, der über Informationen führen soll, über Kodifizierung gehen soll, über Dokumente, ein Wissensmanagement-Tool zu beschreiben.
Und das wird innerhalb von Siemens schwierig sein und natürlich auch dann so den einen Standard, der für alle Organisationen gelten kann, den wird es dann so nicht geben können.
Der ein oder andere Hersteller wird dann natürlich gerne sein Tool als solches darstellen, aber der hat natürlich auch immer eigene Interessen. Also da gibt es viel fallweise zu finden, wie eigentlich in jedem komplexen Problem, weil wenn's so einfach wäre, dann hätten wir es schon längst.
Vielleicht eine Parallele auch zum Qualitätsmanagement, wo man ja auch nicht sagen kann, es gibt so den einen Ansatz, sondern es ist von den Rollen, die sich da rausbilden, völlig anders, ob ich jetzt ein Massenhersteller von Konsumgütern bin oder ein Arzt oder eine Beratung, wo ich sozusagen auch für jeden Einsatzfeld und vielleicht auch für jede Kultur, vielleicht habe ich zwei Hersteller, die eigentlich an sich inhaltlich das Gleiche machen. Aber die sind in anderen Kulturkreisen und sehen die Ansätze anders aus.
Also ich denke, in jedem komplexen Problemfeld gibt es fallweise Ansätze. Das heißt nicht, dass man nicht voneinander lernen kann. Respekt eben vor einem anderen Kontext heißt es ja dann häufig im Wissensmanagement-Jargon. Also der Respekt vor einem anderen Kontext ist schon angebracht und eben auch der Mythos von der Best Practice. Also wir sind schon froh, wenn wir Good Practices finden und fallweise sehen, wo man eine bestimmte Vorgehensweise, das ist ja nichts anderes, eine Practice, eine gute Vorgehensweise, die in einem Zusammenhang funktioniert hat, in einem anderen verwenden und wahrscheinlich dann auch so ein bisschen anpassen muss, damit sie in einem anderen Verwendungszusammenhang gut funktioniert. Also da hat man, denke ich, auch Stichwort Lessons learned, irgendwie ist man da vielfach über das in der Begeisterung über das Ziel hinaus geschossen und hat Best Practices angeblich geshared. Ist ja auch immer der Anspruch, ich habe hier das Beste und die anderen haben mal mindestens nur das Zweitbeste und man hat dann gleich noch die Knowledge Champions gekürt und so. Also da wurde sicherlich auch vielleicht im Überschwang der frühen Jahre vieles gemacht, wo man sich auch mal fragen kann, wie das aufs Gegenüber so wirkt, wenn ich ihm sage, naja, aber die natürlich. Natürlich, die in der Zentrale, die haben die Best Practice oder umgekehrt, ja. Ja, was gibt's noch für Mythen? Die Sache mit der Kultur hört man auch immer wieder. Wir müssen erst die Kultur ändern oder unsere Kultur ist noch nicht reif. So wahr diese Aussage eben ist. Im Einzelfall ist das Ziel, die Kultur zu verändern, die Kultur auch noch gezielt zu verändern, eigentlich die allerschwierigste Aufgabe, weil die Kultur ändert sich zwar durch den Einsatz von Medien, die Kultur ändert sich dadurch, dass ich wirklich konsequent ein anderes Verhalten vorlebe. Da ändert sie sich sozusagen als Folge, aber es ist eigentlich die trägste Variable. Die ändert sich erst, wenn ich eben glaubhaft lange Zeit etwas tue oder anders tue, als ich es vorher getan habe. Erst dann ändern sich die Werte und die Bewertungsmuster, denn nichts anderes ist ja die Kultur. Ist ja eben etwas gelernt, gelebt, geteilt ist. Ja, und alle, die sagen, da müssen wir erst die Kultur ändern, die machen sich in der Regel unnötig schwer.
So als Vorbedingung überhaupt mit genau. dem Thema anzufangen,
ja. Also das könnte ja auch dann heißen, dass ich erstmal warte, bis die Kultur reif ist. Nur da ist dann manchmal schon zu spät. Die Kultur ist eigentlich das, was sich mittelbar ändert, aber ich würde jetzt dann nicht sagen, ja, fang mal an, die Kultur zu ändern. Häufig ist es allerdings so, dass das, was da als Kultur daherkommt oder als Kultur benannt wird, sprachlich dann gar nicht Kultur ist, sondern eigentlich klare Unternehmensstruktur. Also ich habe eben Bereich A, B oder ich habe die Funktion 1, die Funktion 2 und die haben eben bestimmte Aufgaben und innerhalb dieser Aufgaben, da sind wir vielleicht als Deutsche auch besonders gut drin, dass wir dann sozusagen uns eine Aufgabe verschreiben und innerhalb dieser Aufgabe betreibe ich dann lokale Optimierung, wie es so schön heißt. Ich nehme meine Aufgabe ernst und da gibt es dann vielleicht auch gute Gründe, dass ich ja nicht noch Zeit investiere, verschwende, dann aus einer bestimmten Perspektive für eine Optimierung der Zusammenarbeit des großen Ganzen. Das ist dann sozusagen diese dunkle Seite des Wissensaustausches, dass es eben durchaus Konkurrenz gibt.
Das auch innerhalb der Organisation.
Auch innerhalb der Organisation. Je größer die Organisation, desto wahrscheinlicher. Aber auch in kleinen Unternehmen gibt es schon sowas. Der Geschäftsführer hat erfolgreich irgendwie eine Chance ergriffen und schmeißt die den Leuten, die es dann mal eben umsetzen sollen, über den Zaun. Da beginnt's ja im Prinzip schon. Das Gute dran ist eigentlich, dass es noch nicht in die Kultur eingesickert ist und noch nicht sozusagen nur noch so halbbewusst als Untergrund dient und damit ist es eigentlich einer Veränderung besser zugänglich. Ist vielleicht etwas, sagen, widersprüchlich oder auf den ersten Blick nicht sichtbar, aber eigentlich ist es was Gutes, weil da kann ich das Verhalten noch ganz gut ändern. Wenn es nämlich wirklich mal Kultur ist und gar nicht mehr so dem Bewusstsein zugänglich und gar nicht mehr Teil meiner bewussten Entscheidung, dann ist es noch schwieriger, das zu ändern, dann wird es noch träger. Also zum Glück ist nicht alles Kultur, was als kulturelles Hindernis benannt wird auf den Konferenzen. Da hat sich auch in den letzten 15 Jahren leider nicht so viel geändert, muss man sagen.
Ja, dann hast du als Mythos noch benannt, Wissensmanagement ist die Einführung eines Tools, was man ja auch oft an dieser Formulierung, also bei mir sind immer schon die Warnlampen an, wenn ich höre, wir wollen Wissensmanagement einführen.
Genau.
Weil da nämlich oft genau diese Einführung eines Tools dahinter steckt und oft eigentlich so als das Gefühl hat, interessant wird es eigentlich dann, wenn das Tool da ist. Nur wenn die Strukturen sozusagen so projektartig sind und sich auflösen, wenn das Tool mal installiert ist und im Backup ist und betrieben wird.
Genau. Dann ist es halt so da.
Genau. Ja. Genau. Und das führt meist ins Tal der Tränen.
Ja, man hat zwar neue Möglichkeiten, nutzt die aber nicht. Derjenige, der das Tool eingeführt hat, ja, hatte vielleicht als Ziel zu sagen, es ist da, es läuft. Gibt ja auch die Aussage häufig, funktioniert doch. Und die Frage, was funktioniert doch, heißt, das, was prinzipiell geht oder das etwas besonders schön und elegant und schnell geht, sind ja auch nochmal unterschiedliche Facetten. Also Wissensmanagement, also das Tool ist eben eine notwendige, nicht hinreichende Voraussetzung. Als Wissenschaftler möchte man schon kaum mehr dazu sagen, weil dann ist man eigentlich fertig. Für mich ist es einfach nicht so die große Erkenntnis, also dass das jetzt auf jeder Konferenz mit großem Pathos verkündet werden muss, dass man diese Erkenntnis hat. Das erinnert mich doch dann schon sehr an die Jahr 2000. Mhm. Also da wäre ich doch ganz gern ein bisschen weiter. Natürlich schafft die Technik neue Möglichkeiten, sogar mit den Problemen, dass es mehr Möglichkeiten sind. Aber selbstredend ist es eine notwendige Voraussetzung, aber die notwendige Voraussetzung erzeugt schon mal gar nicht das Verhalten. Also insofern wundere ich mich eher über den Pathos, der in der Erkenntnis steckt, dass es das Tool nicht ist. Wahrscheinlich, weil es oft genauso versucht wird. Ich sehe da eigentlich noch einen anderen Grund dahinter. Denn wenn ich jetzt das Ziel habe, irgendwie zu zeigen, dass mein Projekt ein Erfolg war, dann kann ich so ein Tool, bei dem ich meistens auch noch für eine Erstbefüllung noch sorge, dann kann ich so ein Tool ganz gut herzeigen. Wenn ich als Ziel habe, nachzuweisen, dass sich Verhalten oder gar Verhältnisse in einer Organisation geändert haben, dann wird's ja schwer greifbar. Mhm. Da sind wir wieder fast ein bisschen bei dem Community Manager, der sich gut überlegen sollte, an was er gemessen werden will, zumindest wenn es Teil seiner formellen Aufgabenbeschreibung ist. Da stellt sich, denke ich, jeder Projektmanager intuitiv die Frage, oh, wie soll ich das denn dann messen, dass sich Verhalten oder machen wir es noch deutlicher, dann womöglich Kultur und Einstellungen geändert haben. Das ist ja noch eben viel langfristiger, viel indirekter und noch viel schwerer vorzeigbar. Ich will gar nicht von messbar sprechen, aber noch viel schwerer vorzeigbar. Und ich glaube, das ist auch so ein Element, was dafür sorgt. Ich kann es halt schön vorzeigen, dass das Tool jetzt da ist. Es ist ja auch okay. Nur im betriebswirtschaftlichen Sinne, wenn es sozusagen eine Auswirkung, Impact haben soll, ist man natürlich noch lange nicht fertig. Zum Glück ist es mit den Tools alles viel einfacher geworden, zumindest was die Verfügbarkeit angeht. Ja, jetzt diskutieren wir schon über die Benutzbarkeit oder über die Vielfalt, aber das ist zum Glück einfacher geworden.
Wenn man sagt, Wissensmanagement ist nicht die Einführung eines Tools, wie würdest du es nach deiner Erfahrungsreise dann umreißen? Also was ist es eigentlich?
Also die einfachere, greifbare Definition ist die Idee des Ausbalancierens eines Wissensaustausches, der über Dokumente funktioniert, über Informationen geht, und ja, des Wissensaustausches, der den unmittelbaren Dialog erfordert. Also das fallweise auszubalancieren, ist die Aufgabe eines Wissensmanagers. Wissensmanagement, sicherlich ein übergeordneter, breiter Dachbegriff für die Idee, dass man die Wiederverwendung von Wissen einerseits und zum anderen eben auch ja das neue Erzeugen oder das neue Entwickeln von Wissen systematischer macht. Ja. Also Management hat die Idee, dass Dinge systematisch passieren. Das ist im Prinzip auch gut, denn also wenn du mir jetzt spontan einen Tipp gibst, erlebt man auch häufig bei Wissensmanagement-Einsteigern, die geben einem spontan einen Tipp, dann strahlen die Augen und sagen, jetzt haben wir Wissensmanagement gemacht. Man will dann den Moment auch nicht zerstören, aber definitiv hat man kein Wissensmanagement gemacht, weil es war in der Regel nicht systematisch. Und die Idee ist, dass eben der Wissensaustausch systematisch angegangen wird, systematisch balanciert wird. Ich würde sogar so weit gehen, dass sich auch Wissensmanagement, wenn Wissensmanagement das gut macht, sich durchaus mal auf die Wiederverwendung und also auf eher diese klassischen Zielhorizonte fokussieren kann. Denn es gibt, du hast eingangs erwähnt, auch noch Innovationsmanager, die ihren Job auch gut machen, die noch mit anderen Problemen kämpfen. Also dieses Thema Wissensgenerierung, das passiert dann wahrscheinlich auch, wenn ich eine gute Vernetzung habe, oder ich mache es zumindest wahrscheinlicher. Ich wäre schon froh, wenn eben Wissensmanagement eben sehr professionell auch betrieben würde und wir da wirklich Professionals irgendwie auch hätten oder mehr Professionals. Stellt sich die Frage, was ist ein Professional? Ja. Eigentlich jemand, der eine gute Ausbildung hat und Erfahrung im Feld. Jetzt gibt's ja schon eigentlich die Probleme, über die wir gesprochen haben, für die gibt's ja Lösungen. Die Herausforderung im Wissensmanagement ist, dass die eigentlich aus so verschiedenen Disziplinen kommen. Ein Teil kommt aus der Psychologie, ein anderer Teil aus der Soziologie, dann natürlich Technik, Informationswissenschaften. Also es gibt die Primärdisziplinen, aber um Professional zu werden, muss ich jetzt eigentlich interdisziplinär ausgebildet sein. Da gibt es durchaus noch Herausforderungen, würde ich meinen.
Ja, und ich muss, glaube ich, auch in der Organisation mit ganz verschiedenen Leuten zusammenarbeiten. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein Wissensmanager oder habe eine Wissensmanagementabteilung und arbeite sozusagen auf dieser Insel, sondern die Themenfelder, die du jetzt alle angerissen hast, da habe ich wahrscheinlich mit den Führungskräften im Bereich Strategie zu tun, mit dem Personal dann im Bereich Lernen, Weiterbildung, mit den Qualitätsleuten oder Prozessleuten im Bereich Prozessgestaltung, mit den Projektmanagern oder Projektmanagement Offices im Bereich Lessons Learned. Also ich bin eigentlich, ich muss selber sozusagen sehr breit sein von meinen Kenntnissen, und ich muss aber auch breit vernetzt sein in der Organisation.
Also so ist es. All diese Akteure braucht man dazu, damit es ein Erfolg wird. Ja, Erfolgsfaktoren, immer so ein großes Wort, aber also ein Wissensmanagement-Team sollte schon aus den verschiedenen, dann nicht nur Disziplinen, also in den verschiedenen Disziplinen, die ich jetzt genannt habe, Erfahrungen oder eine gute Ausbildung haben, sondern eben auch eine Vielfalt aus diesen Funktionen aufweisen. Also schon allein, um überhaupt in der Organisation was bewegen zu können, aber auch um eben Wissensmanagement an die Stellen im Unternehmen zu bringen, wo es benötigt wird. Und auch so ein Missverständnis war ja, dass man jetzt eigene Wissensprozesse nochmal neben den Geschäftsprozessen etablieren muss. Also das ein oder andere Modell legt es nahe, wie zum Beispiel die Bausteine des Wissensmanagements, aber es waren eigentlich keine Prozesse. Nur die Praxis hat das mitunter gerne aufgegriffen und daraus zusätzliche Wissensprozesse gemacht. Und ja, das kann man tun, um dem Thema eine Sichtbarkeit und Wichtigkeit zu geben. Das ist dann das Positive, das Negative ist, dass zum Geschäftsprozess nochmal ein Parallelprozess da installiert wird oder geschaffen wird, wo eigentlich nur in Anführungszeichen Wissensmanagement-Aktivitäten in die Geschäftsprozesse rein eingewoben werden sollen.
Also eigentlich geht es eher darum, die bestehende Geschäftsprozesse sich mit der Wissensbrille anzuschauen, genau, und da wo notwendig zu verändern.
Genau, und der Wissensmanagement kann ich ja auch einfach mir vorstellen als die Disziplin, die aus einer Wissensperspektive aufs Geschäft schaut. also aufs Geschäft.
Die gesamte Organisation.
Anführungszeichen, ja, dass das Geschäft besser läuft. Also und der eingangs erwähnte Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, der stört mich schon seit vielen Jahren. Ich habe mehrfach auf Konferenzen, da wird man dann auch, wenn man von Siemens kommt, mit dem Satz gerne mal angekündigt. Seit einigen Jahren habe ich es mir da zu eigen gemacht, dann zu sagen, naja, das ist eigentlich gar nicht das Problem, was wir lösen wollen, denn wir wollen das nutzen, was Siemens schon weiß. Da sieht man auch schon so ein vielleicht ein bisschen Selbstverliebtheit der Wissensmanager. Ja, ich sage, ja klar, und jetzt brauchen wir noch unsere eigenen Prozesse. Gut, das gibt es in anderen Support-Disziplinen auch sozusagen, dass man sagt, wir sind auch eigentlich ganz wichtig, vor allem wenn man im Support-Prozess ist. Und da kann man nicht oft genug sagen, es geht um die Nutzung, vielleicht auch um die Neukombination, Stichwort Innovation. Aber in jedem Fall geht es darum, irgendwie das Geschäft besser zu machen und nicht nur zu wissen, was man weiß und das womöglich noch schön kategorisiert. Es geht immer um die Anwendung des Wissens. Und selbst, also da, wo ich auf theoretisches Wissen zurückgreife, bin ich eher mal bei Levin, den man halt so interpretieren kann, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie, weil ich eigentlich sagen würde, also nichts ist so praktisch wie eine passende Theorie. Für ein Problem gibt es meistens verschiedene Theorien und die Theorie muss halt dann eben passen, was die Auswahl der Theorie zum eigenen Problem macht. Ja, ich hätte auch gern ein bisschen mehr Theorie und Professionalität, habe ich schon gesagt, in dem Feld. Man geht ans Wissensmanagement manchmal mutig ran, wie an eine mittelschwere Operation. Also es trauen sich Leute an Dinge ran, die würden sie im Medizinbereich nie machen. Ja, ich würde nicht mit dem Besuch von ein paar Konferenzen und der Aufgabe, die man mir gegeben hat, mache ich jetzt mal Wissensmanagement, wenn ich es übertrage in andere Bereiche, im Medizinbereich, will ich es auch nicht sagen, jetzt habe ich ein paar Bücher gelesen und ich habe jetzt den Job bekommen, jetzt mache ich am Montag da den Kaiserschnitt. Also das oder die Knieoperation oder was auch immer, das mutet ja absurd an, aber wir versuchen das teilweise, glaube ich.
Das war ja ein schöner Themenkomplex jetzt zum Abschluss nochmal. Du hast Professionalisierung genannt als Thema, Wissensmanagement. Wir sprechen jetzt zwar jetzt für uns über lange Zeiträume, aber im Vergleich zu anderen Disziplinen ist es natürlich noch eine sehr junge Disziplin. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, was bräuchte es, um professioneller zu werden? Ich habe auch den Eindruck, viele Wissensmanagement-Ansätze, wenn man sich da mal so die Folien anschaut, wenn man es mal so platt beschreibt, irgendwann mal einen Werkstudent, der ist auf Google-Reise geschickt worden und landet dann entweder bei den Bausteinen des Wissensmanagements nach Probst oder der Seki-Spirale von Onaka oder der Wissenstreppe von Nord. Und die haben dann irgend so eine argumentative Hinführung, was das mit Wissen zu tun hat. Mhm. Und dann so entsteht der Wissensmanagement-Ansatz. Und das wäre so, wenn ich Google und eine Herzoperation oder einen Kaiserschnitt dann mache. Also was wäre denn aus deiner Sicht zu tun, wenn man jetzt sagt, man hat 15, 20 Jahre als Disziplin auf dem Puckel, dort sozusagen professioneller zu werden?
Ja, man bräuchte vermutlich erstmal Studiengänge. Man braucht erstmal Studien- oder Ausbildungsgänge, die eben über das Wochenendseminar hinausgehen. Man müsste sich überlegen, welche Teile aus diesen Primärdisziplinen, also Psychologie, Soziologie, Organisationslehre, gibt's ja auch Strategielehre, Teile der Pädagogik, also was ich aus den Primärdisziplinen eben verdichten will zu einem Curriculum. Das macht man dann auch schon mal, wenn man eine Lehrveranstaltung hält, macht man ja schon auch so eine Auswahl. Aber das ist natürlich keinster Weise etabliert und professionalisiert. Diese Ausbildungsgänge müsste man erstmal schaffen, mit allen Schwierigkeiten, die da immer dabei sind, nämlich eben die richtige Auswahl zu treffen. Auch das ist ja nicht irgendwie statisch zu denken. Aber da sehe ich noch eigentlich zu wenig. Dann ist ja auch die von dir angesprochenen Modelle geben auch so ein bisschen noch was her mit dem Blick auf die Verwendung, wie eben wissenschaftliches Wissen verwendet wird. Diese Wissensspirale von Takeuchi und Naka, die haben die Autoren ja selber nach ein paar Jahren revidiert und haben sie ersetzt durch ein Konzept des Bar, also die Idee eines Raumes. Noch nicht mal die Wissenschaft, habe ich häufig den Eindruck, hat das wahrgenommen. Das heißt, ich finde wahrscheinlich auch heute noch problemlos Diplomarbeiten, wenn es blöd läuft, auch noch Doktorarbeiten, die eben auf Theorien und Konzepten aufbauen, die eigentlich von den Autoren selber widerlegt sind. Kann man sagen, der Probst ist von der Praxis nur falsch interpretiert worden. Im einen Fall war schon die Theorie irgendwie in sich nicht stimmig. Fatal ist halt, wenn man versucht, da dann seine ganzen Konzepte drauf aufzubauen. Ja, und wenn man das eben nicht weiß, und das kann eigentlich nur in einem Diskurs geschehen oder indem ich ja dann Wissen eben auch selber weiterentwickle, wie es eigentlich Wissenschaft ja eigentlich tun sollte. Ja, also man hat zwei Probleme. Man hat zum einen Probleme, dass die Theorie noch nicht weit entwickelt ist. Man hat das Problem, dass häufig Fehler in der Theorie nicht breit genug kommuniziert werden innerhalb der Wissenschaft. Und ich habe noch die Herausforderung, dass es halt Wissensmanagement so ein Theorie-Praxis-Hybrid ist, der zwar, das ist schön, einerseits nah auf praktische Anwendung abzielt, aber ich dann auch wieder den Transfer schaffen muss. Denn auch wissenschaftliches Wissen liefert halt keine Rezepte. Also da wären wir wieder bei dem Rezept für die Herzoperation, die dann, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger ist als der Kaiserschnitt nach allem, was ich weiß. Aber das würde auch keiner mit Rezept machen. Also es gibt da viele Baustellen in der Wissenschaft, beim Transfer, bei der Professionalisierung, beim Selbstverständnis, bei der Verankerung im Unternehmen. Jetzt kommt das Wissensmanagement-Thema nach 15 Jahren ganz neu in die Qualitätsnormen ISO 9001, 2015, glaube ich, heißt sie dann. Das hilft. Da ist der strategische Teil des Wissensmanagements drin. Aber es dann zu tun, operativ umzusetzen, da braucht es nämlich, denke ich, Professionals. Leute, die die Ausbildung dazu haben und auch eine entsprechend langjährige Erfahrung. Und im Wissensmanagement bei Werkstudent ist in der Regel nicht nachhaltig. Natürlich kann man einen brillanten Werkstudenten haben. Spätestens wenn der dann das Unternehmen verlässt, war es nicht nachhaltig. Also das sollte schon nachhaltiger gestaltet werden.
Würdest du sagen, also jetzt so die Etablierung neuer Studiengänge und Curricula ist natürlich ein Prozess, der sehr langwierig ist. Könnte man ja auch die Strategie fahren und versuchen, in bestehende Curricula sozusagen diese Wissensidee hineinzubekommen. Also zu schauen, dass sozusagen entsprechende Themen in der Ausbildung von Betriebswirtschaftlern, seien es jetzt Personaler oder Marketingleute oder Wirtschaftswissenschaftler, einfließen oder in berufsbegleitende Ausbildungen, wie jetzt zum Beispiel Ausbildungen zu Qualitätsmanagern oder Projektmanagern, dass man da hineinbekommt. Ist sowas ein Ansatz, der realistisch ist, oder müssen wir tatsächlich eher daran arbeiten, ausgebildete im Sinne von studierte Wissensmanagement-Experten zu bekommen?
Ja, wenn man sich das eben von der Wissensperspektive her denkt, dann spricht das schon dafür, dass ich mich da schon ein bisschen tiefer reindenke, weil ich glaube, dass aus einer Wissensperspektive auf ein Geschäft zu gucken schon eine besondere Herausforderung ist. Es braucht schon einen gewissen Raum. Natürlich hilft alles, was irgendwie auf diese Perspektive mal hinweist. Allerdings, also mit der Herausforderung der Interdisziplinarität, wo wir, glaube ich, als Deutsche auch nicht so besonders gut sind. Also weil es dann häufig dann doch wieder an Instituten scheitert und es dann schon als interdisziplinär wahrgenommen wird, wenn man verschiedene Subthemen der Informatik irgendwie hat oder einen Betriebswirt. Und wenn ich dann, dann stelle ich dann häufig die Frage, ja, wo sind denn da die Soziologen und Pädagogen? Ja, geht nicht, weil es ja eine andere Fakultät. Also ich denke, das ist schon eine eigene Herausforderung. Vielleicht wäre es ein gutes Beispiel für das Thema gelebte Interdisziplinarität. Ob dann das dann einen Master in Wissensmanagement geben muss, vielleicht hochgegriffen, müssten wir mal drüber nachdenken, also was das denn in welchen Studiengängen oder in welchen Studienrichtungen denn so eine sehr starke Wissensperspektive Sinn machen würde. Sicherlich in einem Studiengang, in einem Schwerpunkt Strategielehre, allgemeine BWL, alles was in Richtung Strategie geht, alles was auch in Richtung Gründung geht, da würde man, natürlich braucht ein Unternehmensgründer noch ganz andere Facetten, aber auch da könnte man es andocken. Aber ich denke schon, dass da noch grundlegende Arbeit zu tun ist, gerade weil diese Interdisziplinarität halt erforderlich ist. Also viel, viel zu tun an der Stelle.
Müssen wir sozusagen aus deiner Sicht eher zentral ansetzen? Also wenn wir über Institute, Studiengänge sprechen, ist das ja was sehr Formalisiertes. Oder glaubst du, man könnte auch in der Community sozusagen anfangen, mal eine Vorarbeit zu machen, worüber du gesprochen hast, ist das so eine Art Kanonisierung, also mal rauszufinden über die Disziplinen, was sind eigentlich die einzelnen Bestandteile und sowas als eine Vorarbeit zu verwenden.
Sollte man tun, gibt's ja eben da auch bei jedem, der schon mal eine Vorlesung zu dem Themenkomplex gehalten hat, der macht es ja. Spätestens auch dann, wenn da irgendwie eine wie auch immer geartete Prüfungsform dran ist, muss ich mir ja genau darüber klar werden, welches Wissen ist denn notwendig, um professionelles Wissensmanagement zu betreiben. Im Moment alles halt nutzen, was geht, auch die entsprechenden neuen Veränderungen im Bereich Lernen.
Im Moment ist halt alles noch sehr fragmentiert. Also ich habe den Eindruck, vor 5, 6, 7 Jahren gab es mehr Ausbildungsgänge, wo Wissensmanagement drauf stand, vielleicht der eine bisschen eher aus dem Bibliothekskontext oder Informationswissenschaften-Kontext oder IT-Kontext. Also vom Gefühl ist es zurückgegangen. Mhm. Vom Gefühl gibt es heute vielleicht im angloamerikanischen Raum noch mehr als bei uns, so diese Certified Knowledge Manager, wo man so grob vom Modus mit 4 Wochen Endkursen oder so in das Thema reingeführt wird. Aber das wird sicher ja zu kurz sein. Also ich sehe im Moment noch nicht richtig den Weg, wie wir uns als Disziplin aus diesem, wenn man mit Münchhausen sprechen will, aus diesem Sumpf irgendwie selber rausziehen können.
Da, wenn es einen einfachen Weg gäbe. Man wird auch an einem Wochenende kein Curriculum mal so eben hinschreiben oder komplett durcharbeiten. Vielleicht wäre eine gute Idee, Studiengänge verändern sich ja auch momentan. Und zwar sowohl, was die Ausrichtungen angeht, also dass neue Studiengänge entstehen, neue Module, als auch in der Form, also geht wahrscheinlich langsamer, als wir uns das alle erhoffen, aber auch im Bereich Lehren und Lernen verändert sich ja die Form sehr stark. Eben nicht zuletzt dadurch, dass ich wieder Medien zur Verfügung habe und die Distribution keine Kosten erzeugt. Vielleicht könnte man diese beiden Aspekte nutzen, also zum einen eine gute Verbreitung heute erzeugen zu können zu vergleichsweise niedrigen Kosten und zum anderen mal zu gucken, bei welchen sich verändernden Ausbildungsgängen im weitesten Sinne Wissensmanagement einen Platz haben könnte oder einen natürlichen Platz hat oder vielleicht noch besser auf diesem Wissensmanagement rumzureiten, die Wissensperspektive einen Platz haben könnte.
Wenn das eigentlich zwei interessante Schritte, mal aus der verteilten Szene der vielen Leute, die sich damit beschäftigen und Vorlesungen oder Vorträge machen, mal versuchen, eine gemeinsame Sicht herauszubekommen. Was gehört da eigentlich alles dazu? Ja. Neben Tools und Technologie? Und was muss jemand können, der so ein Thema anfängt, in der Organisation zu treiben? Um dann zu schauen, wo wären vielleicht die Leute, die man bräuchte, ausgebildet und zu schauen, komme ich in die Curriculars oder in die Ausbildungsgänge dort hinein mit den Themen. Und über so ein kanonisiertes Curriculum dann eben Verbindungen aufzuzeigen und jemand, der sich jetzt vielleicht mit modernem Lernen beschäftigt, zu zeigen, was da vielleicht die Brücke sein könnte zur Strategielehre in der Organisation oder zur Informatik.
Also zumindest ist es mal relativ leicht möglich, mit modernster Technik die ausgearbeiteten Curricula, also die ich zumindest habe, oder Curricula, also die ausgearbeiteten Kurszusammenfassungen zur Verfügung zu stellen. Der Diskurs muss natürlich dann geführt werden, wie man das verdichtet. Das ist dann die eigentliche Arbeit. Aber als erster Schritt wäre es sinnvoll zu sagen, hier ist es, was haben denn andere Leute aus der Ausbildungscommunity, aus den Leuten, die Lehre betreiben, was habt ihr denn da? Wie macht denn ihr eure Prüfung? Ja, also da, der Anfang ist da leicht gemacht und dann beginnt die richtige Arbeit, der Diskurs. Was lässt man weg? Die schwierige Frage, was lässt man weg? Aber der ist wahrscheinlich notwendig an der Stelle.
Ja, dann würde ich sagen, ist das doch ein schöner Aufruf jetzt zum Ende in der Community mit den neuen Medien über die Kommentare, die wir sicher an dem Podcast, an dem Video dran haben werden, mal die Leute aufzurufen, beizutragen, was sie denn da haben, dass wir einfach mal zu so einer Materialsammlung kommen, vielleicht im Lauf dann des nächsten Jahres und uns da einen Weg zu überlegen, wie man das verdichten kann und vielleicht zu einer ersten Version sogar von einer Themenstruktur dann zu kommen.
Genau. Was wäre wichtig für jemanden, der gut ausgebildeter Wissensmanager ist, der gut ausgebildet Wissensprozesse in Unternehmen unterstützt, eine Wissensperspektive reinbringt ins Unternehmen, strategisch und operativ? Was wäre wichtig? Und dann beginnt die Auswahl, die schwierige Auswahl, was denn wirklich ganz wichtig ist. Aber sowas kann man eben auch mit neuen Medien ganz effizient gestalten.
Na, dann nehmen wir uns das mal vor für 2015.
Ja, sehr gerne.
Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute deine Erfahrung und dein Wissen zu teilen.
Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung und den ganzen Aufwand, den ihr hier betrieben habt, den jetzt keiner sieht, weil es hier vor mir und hinter mir mit schon professionellem Equipment alles ausgestattet ist. Vielen Dank dafür.